Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Gabriel, dann...
Nimmt ihr schon auf?
Das nimmt schon auf, das nimmt die ganze Zeit schon auf.
Ich will jetzt nichts verraten.
Genau, also wir sind eigentlich schon quasi mittendrin, Gabriel. Deshalb erstmal herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Heute mal ein ganz, ganz spannendes Thema, womit ich tatsächlich gar nichts zu tun habe. Deshalb bin ich komplett blank auf dem Gebiet, aber umso interessanter dann einfach von jemandem zu hören, für den das sein ganzes Leben ist quasi. Motorsport, um genau zu sein, Motorradsport. Und ja, lass uns einfach mit der Frage reinstarten, warum Motorrad?
Ja, warum Motorrad? Eine sehr gute Frage gleich zu Beginn. Also es ist so, dass einfach Motorradfahren ein unglaublich gutes Gefühl gibt, auf zwei Rädern zu sein, Motorrad an Limit zu bewegen bei hoher Geschwindigkeit. Genau das ist das, was mir Spaß macht. Genau das ist das, was ich liebe und genau deswegen brenne ich dafür so sehr.
Okay, das heißt, der Geschwindigkeitsrausch, das heißt Adrenalin oder was ist es, was dir dann da so einen Kick gibt? Also ich kann mir vorstellen, weißt schon, also das ist der Grund, warum ich zum Beispiel nicht Motorrad fahre, weil ich ganz genau weiß, wenn ich auf der Landstraße oder auf der Autobahn ein Motorrad fahren würde, die Dinger reißen ja inzwischen an wie Sau und du hast halt ein ganz anderes Leistungs-Gewicht-Verhältnis im Vergleich zu einem Auto. Das Problem ist nur, du hast halt keine Hülle um dich rum, deshalb ist für mich irgendwie Motorradfahren tabu und deshalb mache ich es auch nicht. Jetzt bist du natürlich auf der Rennstrecke unterwegs, deshalb kann ich mir gut vorstellen, für dich Adrenalinrausch oder was ist es dann?
Genau, das ist es eigentlich, wie du gesagt hast. Einmal ist es die Gefahr, die es so besonders macht, dass man genau weiß, okay, ich habe keine Schutzhülle um mich rum. Ja, es könnte natürlich auch was passieren, man kann sich dabei verletzen im schlimmsten Fall. Aber auf der anderen Seite ist es ein so besonderes Gefühl, das man vermittelt bekommt, wenn man schnell Motorrad fährt, wenn man Motorrad am Limit fährt. Man fühlt sich dann nicht wie im normalen Leben, sondern fast schon ein bisschen wie ein Superheld. Also wenn man da rausgeht und dann erstmal sieht, was man kann, natürlich ist das nicht von Stunde null so, sondern das Ganze entwickelt sich. Man lernt diese ganzen Fähigkeiten.
Ja.
Und das dann auszuüben, wenn man dann mal so eine Qualifying-Runde fährt, wo alles zusammenpasst, wo man genau merkt, okay, in der ersten Kurve ist mir schon leicht das Vorderrad weggerutscht, in der nächsten merkst du genau, wie der Hinterreifen durchdreht und dann genau dieser Kick verbunden mit diesem, okay, wenn du aber stürzt, dann kann es sein, dass ich morgen nicht an den Start gehe, weil ich mich im schlimmsten Fall verletze. Das macht es irgendwie aus. Und das ist so cool, wenn man dann so eine Runde rumbringt oder ein sehr gutes Rennen fährt. Das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl mit dieser Geschwindigkeit natürlich. Die Bikes in der Superbike fahren über 300 km/h. Wenn man da mal drauf sitzt und merkt, wie man sich da noch verbessern kann, das ist echt der Wahnsinn.
Bist du mit so einem Bike schon gefahren? Also 300 km/h schnell dann auch?
Tatsächlich, ja. Also es ist so, dass die Strecken, die wir in der deutschen Meisterschaft fahren, wir sind einmal im Jahr ist auch der Red Bull Ring dabei, den man von der Formel 1 und MotoGP kennt, der eigentlich dafür bekannt ist, relativ schnell zu sein, aber wurde gerade für Motorräder jetzt verlangsamt. Die haben da jetzt eine Schikane eingebaut auf dem schnellsten Stück, weil es eben in der MotoGP da zu einem sehr schlimmen Unfall kam, wo zum Glück nichts passiert ist, aber jeder, der sich dafür interessiert, das war damals, ich glaube 2020 oder 21, ich glaube 2020, wo einfach zwei Motorräder auf der Geraden kollidiert sind, weil es die schnellste Kurve im Kalender war und dann einfach die Mopeder da quer durcheinander geflogen sind. Und auf dieser Strecke würden wir sicherlich über 300 km/h drauf bekommen. Es ist aber so, dass alle anderen Strecken in Deutschland so sind, dass wir da eher an die 280 rankommen. Und im Frühjahr sind wir meist in Spanien. Das sind dann Strecken mit längeren Geraden. Da kriegen wir auf jeden Fall über 300 drauf, ja.
Alter Schwede.
Schon schnell, ja.
300 km/h ist ultra schnell, ey.
Ja, auf dem Bike ist halt auch immer noch was anderes, wobei mich natürlich viele schon fragen, wie ist es denn, wie fühlt sich das an? Aber irgendwie fühlt sich es ganz normal an. Der Kick ist dann tatsächlich eher das Rausbeschleunigen aus der Kurve. Wenn du so von einer Haarnadelkurve kommst, wo vielleicht nur, was sind die geringsten Geschwindigkeiten bei uns, so 70, 80 km/h und du beschleunigst dann raus und du merkst, wie du einen Gang nach dem anderen durchschaltest und das Motorrad dreht am Hinterrad durch. Es will ständig, das Vorderrad geht in die Luft, weil du natürlich viel mehr Power hast, wie das, was du vorhin angesprochen hast, zum Gewicht. Unsere Bikes haben 175 Kilo bei 220 PS und jetzt sind das eigentlich schon relativ standardisierte Motoren. Also wir haben da am Motor dieses Jahr nichts gemacht und umso höher man geht in der MotoGP, muss man sich das vorstellen, die haben noch weniger Gewicht an die 160 Kilo bei 300 PS. Die schieben an wie Raketen.
Also ich habe es bei dir im Insta-Channel auch schon ab und zu gesehen, dass bei dir echt das Vorderrad hochgelupft wird. Also es ist schon crazy. Ich kann mir gut vorstellen, das ist ja beim Autofahren ähnlich. Ich kann immer nur aus der Autoperspektive sprechen, aber wenn du beschleunigst, das ist eigentlich das geilere Gefühl, als permanent schnell zu fahren. Weil permanent schnell zu fahren, also klar, beschleunigen ist auch anstrengend, gerade in diesem Rennmodus. Aber dieses Schnellfahren, ich kenne es halt von der Autobahn einfach nur so ganz amateurhaft, da schnell zu fahren, das ist auf Dauer einfach anstrengend im Vergleich zu Kurvenfahren oder sowas und dann aus dieser Kurve raus zu beschleunigen, macht einfach mehr Spaß.
Genau, die Beschleunigung, das ist der Kick. Kick, der da deutlich cooler ist. Jeder kennt es vom Auto, wenn er sich mal hinstellt und da wirklich wegbeschleunigt, wenn man dann in den Sitz reingedrückt wird. Ja. Und bei uns ist es natürlich auch so, dass wir nicht nach hinten gedrückt werden können, sondern wir steigen dann in die Fußrasten rein. Wir versuchen möglichst viel Gewicht aus der Kurve raus oder wenn ich jetzt mal den Start beschreibe, da versuchen wir möglichst viel Gewicht nach vorne zu transferieren, geben dann Vollgas. Beim Start haben wir dann eine Launch Control, bedeutet, die Drehzahlen bleiben auf einer konstanten Ebene und dann einfach schauen wir, dass das Vorderrad am Boden bleibt, weil da sind dann die Grenzen der Physik da. Das ist da einfach, wir könnten viel mehr Power abrufen, aber es ist dann oft physisch nicht möglich.
Ja, okay. Was ich mal gehört habe, ist, wenn man so schnell dann wirklich auch unterwegs ist, ist, dass man dann seinen Kopf ganz, ganz schwer überhaupt noch bewegen kann, weil der Luftstrom einfach so krass deinen Kopf in eine bestimmte Richtung dreht, dass wenn du deinen Kopf zur Seite drehst, dass du dir ganz schwer tust, den wieder zurückzudrehen. Ist das so?
Tatsächlich ist ja bei uns gerade verglichen zur Formel 1 oder zum Autosport, aber eher natürlich zur Formel 1, weil die auch keine Scheibe vor sich haben. Wir haben ja eine Scheibe, also wir gehen, sobald wir aus der Kurve draußen sind, klemmen wir uns hinter das Bike, legen den Kopf auf den Tank und in dem Moment geht ja der Windsturm über uns drüber. Wenn ich jetzt halt aufstehen würde und versuchen würde, meinen Kopf zu drehen, wäre das sicherlich schwierig. Wir sind dann erst wieder in der Kurve neben dem Motorrad, wo es dann so ist, dass wir einen Luftwiderstand haben, den starken, aber in der Kurve ist es alles nicht so schnell. Also klar, Nackenmuskulatur, eine der wichtigsten Muskulaturen überhaupt bei uns auch, wie in der Formel 1. In der Formel 1 tatsächlich noch krasser, weil es für die extrem essentiell ist. Aber ja, ist jetzt was, woran ich mich schon gewohnt habe und wo ich jetzt nicht sagen könnte, gäbe irgendwelche Schwierigkeiten für mich dabei.
Ja, warum in der Formel 1 krasser?
Weil für die Formel 1 das einfach so ist, dass es für die der Muskel überhaupt ist. Also bei uns ist natürlich, wir stehen viel in den Rasten, wir arbeiten viel mit den Armen, wir bewegen uns allgemein viel mehr auf dem Motorrad in der Formel 1. Da ist es eigentlich, ja, die, ich will jetzt nicht sagen, aber die lenken nur und haben natürlich noch viel krassere Gehkräfte auf sich wirken.
Ja.
Und diese Gehkräfte wirken sich dann natürlich auch extrem stark auf den Nacken aus.
Ja, also die haben halt ihre vier Reifen, gell? Und können sich nicht in die Kurve reinlegen, so wie ihr das jetzt macht.
Auf der einen Seite ist natürlich, schaut es bei uns deutlich cooler aus, meiner Meinung nach. wenn ja, wir dann klar, wäre auch
komisch, wenn du was anderes behaupten würdest.
Jetzt. Genau, aber dadurch, dass die vier Reifen haben, deutlich mehr Auflagefläche und deutlich mehr Downforce, also die Kraft, die am Boden runterdrückt, haben die natürlich auch deutlich höhere Kurvengeschwindigkeiten. Also wenn man sich ansieht, wie viel schneller so ein vierrädriges Auto oder gerade ein Formel-1-Bolide auf eine Rundenzeit ist, auch verglichen mit einem MotoGP-Bike, die natürlich auch Millionen schwer sind, ist das schon krass.
Ja.
Und wenn man sich dann auch den Fakt herzieht, dass eigentlich ein MotoGP-Bike von 0 auf 100 schneller ist, aber halt rein diese Kurvengeschwindigkeit im Autosegment und dieses Abbremsen so viel später ist, ist unglaublich.
Okay.
Da kann man sich dann erstmal vorstellen, also ich denke, normalo, der sich ein Formel-1-Auto setzt, der sich sowas noch nie gemacht hat, der kann zum einen die Power gar nicht nutzen und auf der anderen Seite, glaube ich, würde der nach wenigen Kurven Blackout kriegen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Weil es einfach ganz andere Kräfte sind.
Also bei Lewis Hamilton in Mugello, ich habe das nur mal am Rande mitbekommen, weil ich es da verfolgt habe, weil die sehr lange Zeit nicht in Mugello gefahren sind oder noch nie davor. Und das eine Strecke ist, wo auch die MotoGP ist, der hatte da 5G auf sich wirken.
Wow.
Schon krass, und MotoGP-Fahrer kriegt so maximal an die 2G an sich. Also da ist natürlich andere körperliche Voraussetzungen, die man für Motorrad braucht. Ich denke, da ist man eine deutlich höheren Herzfrequenz. wenn ich das mal anschaue, ab und zu messe ich das bei mir, aber natürlich auch nicht jedes Mal, weil dieser Brustgurt auch stört. Aber wir sind da in dem Rennen oder Qualifying komplett durch im Maximalpuls die ganze Zeit.
Wie hoch wird so ein Puls dann bei dir, Max?
Also bei mir ist tatsächlich Max nur 180, was relativ wenig ist. Also Personen in meinem Alter kommen teilweise schon noch an die über 190 hin. Dafür habe ich einen relativ geringen Ruhepuls. Aber diese Pulsfrequenzen, die ich beim Motorradrennen bekomme, die kann ich im Ausdauersport nicht aufrufen. Da könnte ich sprinten für 5 Minuten und Bergsprints alles machen, da komme ich nicht hin.
Okay. 180 ist ja dreimal die Sekunde, gell?
Hm.
Ah, ist schon crazy.
Und ich habe tatsächlich ein sehr, sehr großes Herz, was es für Doktoren immer schwierig macht, wenn ich ein EKG habe, weil ich echt einen geringen Ruhepuls habe. Deswegen ist 180 schon extrem schnell. Für mich.
Ah, okay, also du hast auch noch einen geringen Ruhepuls. Also was man wissen muss dazu ist, glaube ich, je größer das Herz ist, desto geringer wird dein Puls, weil das Herz mit weniger Herzschlägen genauso viel Blut durch deine Blutbahnen durchschicken kann und dein Körper sozusagen mit weniger Herzschlägen mit genauso viel Sauerstoff versorgen kann.
Das ist richtig, ja. Und dadurch, seit es diese Smart- und Fitness-Watches gibt, kann ich das auch sehr gut überprüfen und in der Nacht geht mein Puls teilweise auf 34, 35, manchmal habe ich auch schon 32 auf der Uhr gesehen. Also sehr, sehr gering.
Also von dreimal die Sekunde runter auf alle 2 Sekunden.
Ja.
Einen Herzschlag.
Krass.
Woran glaubst du, liegt es, dass dein Puls oder dein Herzschlag so niedrig ist? Machst du so viel Ausdauersport? Also hältst du dich körperlich so krass fit? Oder macht es bei dir das Motorradrennen einfach aus?
Ich denke, es ist auf der einen Seite genetisch, wenn ich in meine Familie schaue, meine Schwester, mein Papa, die haben alle, auch wenn sie nicht ganz so viel Sport machen wie ich, einen sehr niedrigen Ruhepuls. Aber klar ist es, ich mache, seit ich denken kann, Sport. Ich war schon immer hatte einen sehr hohen Bewegungsdrang. Also seit ich denken kann, bewege ich mich den ganzen Tag über und auch jetzt, wenn keine Saison ist, trainiere ich sehr, sehr viel, gerade im Ausdauersport. Und ich denke, dass es die Kombination von beiden ist, dass mein Ruhepuls zu niedrig ist. Ich denke, ein Mensch mit einer anderen Genetik, der dieses gleiche Pensum wie ich an Sport macht, hätte vielleicht nicht den Ruhepuls, aber wahrscheinlich auch einen um die 40. Und bei mir spielt halt die Genetik noch das Quäntchen mit rein, dass ich so einen krass niedrigen Ruhepuls habe.
Glaubst du, dass da Vorteile dadurch?
Das ist natürlich schwierig. So was müsste man irgendwie im Labor testen. Am besten dann mit jemandem, der ähnlich viel Sport macht, der dann ein bisschen höheren Ruhepuls hat.
Ja, aber vielleicht vergleicht ihr das ja auch, weil schon, ich gehe mal davon aus, ihr habt so eine Mini-Community dann wahrscheinlich auch bei euch an Fahrern und tauscht euch dann auch aus. Und wie ist dein Ruhepuls und wie ist dein Ruhepuls? Und du siehst ja dann, wo du ungefähr bist, so im Ranking. Keine Ahnung, ob es da eine Korrelation gibt.
Ja, aber tatsächlich ist es so, im Motorsport gibt es nicht diesen Blueprint irgendwie fürs Training. Also jeder macht da was anderes. Ich bin einer, der mit wenig Kraftsport zurechtkommt und es gibt andere, die eben sehr viel Kraftsport machen und dann kannst du es ja auch gar nicht vergleichen. Und dann hat einer, der vielleicht ein höheres Pensum an Kraftsport hat, sowieso schon einen höheren Ruhepuls, wie es ich dann habe in dem Fall.
Okay.
Deswegen, klar, es gibt auch die krassen Ausdauer-Junkies auch. Aber es gibt auch nicht so, jeder versucht auch ein bisschen Geheimnis draus zu machen, keiner will seine komplette Fitness gleich auflegen, im Endeffekt ist man ja da ein Einzelkämpfer und deswegen geht da keiner und sagt, das hier sind meine Fakten.
Ja.
Ich poste natürlich auch nur einen groben anderes von dem, was ich trainiere, weil keiner da preisgeben will, wie fit er denn wirklich in die Saison geht. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man nicht ganz so fit ist, dann versucht man vielleicht genau das Gegenteil zu machen, um mal zu posten, dass man gerade noch drin ist. Also da ist man doch noch sehr Einzelkämpfer und redet gerade mit der direkten Konkurrenz nur sehr wenig drüber.
Ja, aber gibt es irgendwas, wo du sagst so, das sind meine Top 3 Dinge, die mir dazu verhelfen, performen zu können? Also ich gehe jetzt... Klar, das eine ist körperlich, das andere ist aber auch geistig. Gibt es da irgendwas, wo du sagst so, wenn keine Ahnung, vielleicht hat ja jemand Interesse, auch in die Richtung mal einzusteigen, wenn jemand neu in den Motorsport einsteigen würde, wo du sagst, schau, dass du einigermaßen fit bleibst und geistig, weiß ich nicht, was du dafür für Trainings oder Methoden anwendest, um da auch geistig einigermaßen fit zu bleiben, weil du musst dich ja schon auch hart konzentrieren. Also, um die Frage ganz konkret zu formulieren, was machst du körperlich grob? Ich weiß, dass du dein Blueprint nicht vorlegen wirst, aber was machst du körperlich grob und was machst du für deine geistige Fitness grob?
Also körperlich mache ich aktuell überwiegend Ausdauertraining, weil ich dadurch auch, oder ich habe dabei sehr viel Spaß. Ich komme aus einer Region Rot-Hilpoltstein, wo auch der Challenge Rot ist, und dadurch haben wir dort sehr viel Triathlon. Ja, genau. Mhm. Der Langdistanz-Triathlon, also da schwimmen die 3,8 Kilometer, fahren 180 Kilometer Fahrrad und laufen darauf noch einen Marathon. Also ziemlich verrückt. Dadurch sind dort sehr viele Triathleten, mit denen ich allen sehr gerne trainiere. Also ich habe da auch so ein bisschen eine Base, wo ich ab und zu mit Fahrrad fahre, einen Kumpel, mit dem ich sehr viel laufen gehe, Fahrrad fahre und schwimme. Dadurch mache ich das sehr gerne und gerade natürlich auch mit dem Aspekt gesehen, dass es mir da viel mehr bringt wie jetzt ein Krafttraining. Krafttraining versuche ich großteils zu meiden, weil einfach viele Muskeln Sauerstoff fressen und wir letztendlich jedes Rennwochenende hat 3 Tage. Wir beginnen Freitag mit den freien Trainings, haben da meist 2 bis 3 freie Trainings, haben am Samstag die Qualifyings und dann, wenn der Körper eigentlich sowieso schon am Ende ist, am Sonntag beginnen erst die Rennen. Und dann will man natürlich trotzdem topfit sein und will nicht in den letzten 5 Runden eingehen, weil sonst ist das ganze Wochenende für die Katz gewesen, wenn man es so sieht. Deswegen ist da eine hohe Ausdauer und eine hohe und schnelle Regenerationsfähigkeit extrem wichtig, okay, dass unser Körper sich schnell erholt. Seit diesem Jahr arbeite ich auch mit einer Physiotherapeutin zusammen, die vor Ort ist, die mich dann nach den Sessions massiert, wenn wir Probleme haben. Ich meine, auch Stürzen gehört bei uns dazu. Das heißt, man hat immer ein paar Wehwehchen, an die ich dann rangehe, die mich massiert, die Regenerationsmassagen macht, mit der ich auch so immer per WhatsApp im Austausch stehe und dann sage, hey, ich habe da ein Problem mit meinem Finger, habe mir die Kapsel verletzt, habe AC-Gelenksprengung aus dem letzten Jahr, wo vielleicht noch nicht ganz ausgeheilt ist und so weiter und so fort. Und um natürlich den mentalen Aspekt noch anzusprechen, das ist natürlich das A und O. Also wenn der Kopf nicht funktioniert, dann kannst du noch so stark sein, noch so eine hohe Ausdauer haben oder noch so viel trainiert haben, dann funktioniert es einfach nicht. Und das ist das, was unsere Sportart auch krass unterscheidet, weil im Endeffekt ist es nicht wie bei einer Ballsportart oder einer Mannschaftssportart, wo du dann dich auf 10 andere Spieler verlassen kannst oder wo dich der Trainer auswechselt. Nein, wenn du ein schlechtes Wochenende hast, dann hast du ein schlechtes Ergebnis und dann fressen dich die Größeren einfach auf. Und deshalb geht es darum, möglichst mental stabil zu sein. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Auf der einen Seite habe ich mich in diese Themen sehr viel auch belesen und durch die vielen Jahre im Motorsport kam da auch mit die Erfahrung. Und auf der anderen Seite arbeite ich tatsächlich seit 3 Jahren auch mit einem Mentalcoach zusammen in diesem Bereich.
Krass.
Indem wir vor den Rennen hingehen und uns einfach das Rennwochenende mal auseinandernehmen und sagen, wie könnten wir es denn grob taktisch angehen? Schauen uns an, wie war denn zum Beispiel der Lauf am Hockenheimring im Jahr davor? In welche Kurven hatte ich denn Probleme? Ich gehe nochmal ran, schaue mir an, welchen Gängen bin ich denn die Kurve gefahren oder die ganze Strecke, und dann zerpflücken wir das wirklich Kurve für Kurve und trainieren dann quasi das Rennen vorab schon so, dass ich da mit einem ganz anderen Mindset reingehe. Und das gleiche auch am Wochenende, wenn ich dann irgendwie Probleme habe oder wenn wir sehen, wir haben super freies Training, wir haben super Qualifying oder andersrum, wir haben vielleicht nicht die super Race Pace, aber haben gutes Qualifying gefahren, sprich wir stehen weit vorne, wissen aber, hinten raus kann es sein, dass wir ein bisschen eingehen, dann planen wir danach auch. Dann spreche ich natürlich auf der einen Seite mit dem Team, was die Reifenwahl, was das Setting betrifft, aber auf der anderen Seite habe ich dann auch immer einen Mentalcoach, mit dem ich drüber spreche und grob den Ablauf plane.
Hast du dann so Tools und Techniken, die du anwendest? Keine Ahnung, so Atemtechniken oder sowas, wo du dann vor dem Training nochmal so, oder vor dem Rennen, muss ich sagen, sorry, vor dem Rennen hergehst und dann alles nochmal mental durchgehst? Gibt es da irgendwelche Tools, die du anwendest?
Also dieses mental durchgehen mache ich sehr gerne, hilft mir auch sehr gut, und das mache ich auch schon, habe ich schon vor der Zeit gemacht, als ich mit einem Mentaltrainer gearbeitet habe, weil es mir einfach hilft. Jede Runde, die du auf dem Rennmotorrad draußen bist, die kostet nicht nur sehr viel Geld, sondern die ist auch extrem wichtig, weil unsere Zeit begrenzt ist, unsere Qualifyings sind 25 Minuten. Wir fahren dort 2 Stints, rechnet man die Runde weg, die man reinfährt, die man rausfährt, die 10 Minuten, die man in der Box ist für den Reifenwechsel, da hat man nicht viele Schüsse. Das heißt, man muss.
Was ist ein Stint? Was ist es denn?
Ein Stint ist quasi eine Session, die man rausgeht. Wenn ich jetzt halt das freie Training als Ganzes betrachte, 25 Minuten, dann kann ich das in zwei Stints fahren. Ich fahre raus, fahre einen Stint, fahre rein, mache eine Pause in der Box und fahre dann noch einen Stint. Dann wären das zwei Stints. Man könnte auch drei machen, man kann aber auch nur einen machen.
Je nachdem, wie viel Zeit du eben auf dem Platz, genau, in Anführungszeichen, verwendest.
Und das Nächste ist natürlich auch so, im Motorsport ist der neue Reifen immer der beste. Also du hast mit so einen ganz neuen Reifen, im Qualifying müssen wir oder fahren wir immer mit neuen Reifen den besten Grip. Die ersten drei Runden hast du einen Wahnsinnsgrip und nur da kannst du die besten Runden fahren. Wenn du jetzt rausgehst und brauchst eine Runde, um dich warm zu fahren und die anderen zwei Runden brauchst du, um auf Temperatur zu kommen und in der dritten Runde passiert dir vielleicht ein Fehler, dann kannst du gleich aufhören. Also du musst direkt rausgehen und im Idealfall in der ersten Runde deine schnellste Runde fahren. Da hast du noch eine zweite schnelle Runde und ab der dritten schnellen Runde baut der Reifen schon ab.
Ach Schmarrn. Ja. Wie ist es dann im normalen Rennen? Wär's ja nicht nur drei Runden, oder?
Nee, es ist so, dass man tatsächlich hingeht und wenn man sich für die weiche Option entscheidet, dann montiert man die erst im Grid. Also das heißt, wir fahren vor dem Rennen eine Runde um die Strecke rum, fahren dann in das Starting Grid rein und dort wird dann nochmal der Reifen gewechselt, um auch diese Runde zu sparen. Und dann im Rennen ist natürlich ein bisschen überlegen, ein bisschen taktieren. Am Anfang vielleicht, wenn man nicht direkt wegfahren kann, ein bisschen Gas rausnehmen. Was bedeutet, man fährt 3/4 pro Runde langsamer, um einfach den Reifen zu schonen. Und dann natürlich aber viel wichtiger, wie das Reifenschonen ist, hinten raus gut mit den gebrauchten Reifen zurechtkommen. Da kann man sich elektronische Einstellungen erarbeiten. In der Superbike-Klasse, in der ich letztes Jahr unterwegs war, quasi in der höchsten Klasse, die es gibt, sag ich mal, auf nationalem Niveau, da können wir auch verschiedene Mappings installieren auf dem Bike, dass ich quasi hingehe und sage, okay, für Rennanfang fahre ich Dry 1, also Trocken 1, für den zweiten Rennabschnitt Trocken 2. Wobei diese Mappings benutze ich eigentlich nur für Freitrainings und Qualifyings. Also ich...
Warum?
Weil es total schwierig ist, diese Mappings umzuschalten. Die sind auf der rechten Seite und rechts ist Gas und Bremse. Und entweder bin ich immer am Gas oder immer an der Bremse. Im Rennen mache ich es dann tatsächlich lieber auf der linken Seite, da kann ich dann einzeln umstellen zwischen Traktionskontrolle, also wie viel Slip habe ich am Hinterrad, wie acht dreht das Hinterrad durch. Mit abbauenden Reifen gebe ich da ein bisschen mehr Traktionskontrolle rein. Oder kann auch mit abbauenden Reifen die Engine Brake, also wenn ich runterschalte, wie viel das Hinterrad blockiert, auch ein bisschen hoch oder runterstellen.
Bräuchtest du eine Sprachkontrolle eigentlich, oder?
Wäre der Hammer, ja.
Weil dann kannst du deine Hände benutzen und musst dann nur einfach kurz schalten, kurzen Befehl geben und umschalten.
Das wäre schon cool.
Oder dass man das in die Box gibt und die schaltet das per Fernbedienung um oder so. Gibt es ja sowas nicht oder darf man sowas nicht?
Gibt's nicht und nach Tests ist es auch total schwierig, weil die Konzentration da meist so hoch ist, wenn man da irgendwas sagen müsste. War anscheinend damals Jorge Lorenzo, hat das getestet, fünffacher Weltmeister, kam damit nicht so gut zurecht. Mhm. Also ich sag mal, auf der linken Hand, da kann man das noch verkraften, das zu machen, aber rechts ist natürlich schon schwierig. Und wenn ich da mit im Blick auf die MotoGP, die Königsklasse Motorradrennsport gehe, die haben ja nicht nur Mappings oder einzelne Schalter, die betätigen, die haben dann auch noch Ride-Height-Device, also sprich senken das Heck ab, um einen tieferen Schwerpunkt zu haben, aus der Kurve raus und das betätigen die alles manuell.
Uida.
Ja, das wird dann schon extrem viel.
Aber das ist ja auch viel Mikroelektronik und das ist ja eigentlich auch viel Gewicht, was wiederum schlecht ist für euch eigentlich, oder? Oder holt es so viel mehr raus dann?
Es holt schon einiges raus und so viel Gewicht ist es tatsächlich gar nicht. Wenn ich die GP-Bikes anschaue, klar, das sind millionenschwere Prototypen, also keine Serienmotorräder. Und so ein MotoGP-Bike wiegt 160 Kilo und ein Superbike von uns mit 100 PS weniger wiegt 175 Kilo. Also sieht man mal, dass die Elektronik gar nicht so viel wiegen kann. Klar, die haben dann Carbonrahmen, gefühlt alles aus Carbon, aber auch 1000 Teilchen mehr wie wir dran. Also ich glaube nicht, dass das Gewicht so einen großen Unterschied macht zu dem, was man als Vorteil hat.
Davon. Okay, ich glaube... Also was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, welche Klassen gibt es denn alles? Also du hast jetzt gesagt, Super-GP?
Superbike, MotoGP.
Superbike und MotoGP. Ja, genau. Sorry. Also Superbike und MotoGP. Superbike ist die höchste Klasse?
Ah, kann man nicht ganz. Also MotoGP ist quasi der Gegenspieler zur Formel 1. Wenn du die Formel 1 betrachtest, ist die MotoGP die Königsklasse im Zweiradsport. Dort werden nur Prototypen gefahren, hergestellt im Werk, für keinen erhältlich. Von den Werksteams, die gehören den Werksteams, also quasi dann Honda oder Yamaha oder KTM in dem Fall. Und für die Kundenteams sind die Bikes geleased. Also die gehören denen nicht mal. Und selbst so ein Leasing kostet dann schon Millionen. Da haben wir die MotoGP. Und im Zweiradsport gibt es immer ein Dreiklassensystem. Also du hast in der MotoGP-Serie drei Klassen. Die MotoGP, die Moto2 und die Moto3. Die Moto3 ist die kleinste Klasse von den Kubik her. Also wie groß die Bikes sind.
Okay, also so ein bisschen wie die erste Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte Bundesliga.
Richtig. Nur okay. Hast du zum MotoGP noch einen Gegenspieler, die Superbike-WM. Mhm. Also auch eine Serie mit Weltmeisterschaftsformat. Nur, dass dort Straßenmotorräder gefahren werden. Vom Niveau her ist die MotoGP leicht über der Superbike-WM. Die Superbike-WM hat auch Weltklasse-Fahrer, aber wenn ich sagen würde, die MotoGP ist die Champions League, dann ist die Superbike-WM die Euroleague zum Beispiel.
Okay.
Und auch die Superbike hat ein Dreiklassensystem. Superbike 1000, die höchste Klasse, Supersport 600 und Supersport 300. Und wenn man das Ganze auf nationaler Ebene betrachtet, also sagt Bundesliga als Beispiel Fußball, dann wäre auf nationaler Serie die höchste Klasse die Superbike, weil Prototypen gibt es auf nationaler Ebene nicht. Also quasi das Höchste, was man im eigenen Land fahren kann, ist Superbike. Und in meinem Fall ist das die Superbike IDM, Internationale Deutsche Meisterschaft.
Okay.
Und genau, von der deutschen Meisterschaft dann aufzusteigen in die WM, darüber würde der Schritt gehen, dann wieder über die Superbike-WM, weil ein Einstieg in die Grand Prix-Serie von der nationalen Ebene ist ziemlich schwierig. Ist nicht unmöglich, aber ist ziemlich schwierig.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, ob das dann teilweise die gleichen Fahrer auch sind oder ob es dann schon unterschiedliche Fahrer sind, die dann.
Okay. Sind komplett unterschiedliche Fahrer. Also es gibt eigentlich nicht, dass ein Fahrer Superbike-WM und MotoGP fährt. Es kann natürlich sein, dass wenn Honda, die als Werk natürlich vertreten sind in der MotoGP und Superbike, weil beide Märkte wichtig sind, dass die sagen, ah, jetzt hat sich Beispiel Marc Marquez verletzt, der Topstar aktuell. Wir wollen aber einen Superfahrer, weil uns ist es viel wichtiger, in der MotoGP gut zu performen wie in der Superbike. Und dann holen die sich einfach ihren Topfahrer aus der Superbike-WM rüber. Dann kann es natürlich sein, dass die Superbike-WM wieder sagt, ah, jetzt haben wir keinen Fahrer mehr. Jetzt schauen wir auf nationaler Ebene, wer ist denn da der Top-Honda-Fahrer?
Okay.
Also ist von der Hierarchie gesehen, MotoGP ganz oben, dann kommt die Superbike, immer einen Schritt zurück, also wenn dann MotoGP, dann hast du drunter Moto2, zwischendrin ist quasi die Superbike, dann die Supersport 600, also eigentlich hast du jeweils die drei Blöcke, MotoGP, Moto2, Moto3, Superbike, Supersport 600, Supersport 300 und die Superbike ist nur etwas weiter unten.
Und die sind immer leicht versetzt dann sozusagen.
Richtig, ja.
Okay, verstehe. Jetzt habe ich es kapiert.
In die MotoGP ist auch deutlich schwieriger zu kommen, weil dieser Grand Prix-Weg auf der einen Seite deutlich teurer ist und schwieriger zu erreichen.
Ja.
Also dort hinzukommen geht meistens nur über die Junior-WM, welche nur in Spanien ausgetragen wird, da Spanien Motorradland Nummer 1 ist.
Echt, also,
man müsste da in die Junior-WM nach Spanien, was es natürlich schon für alle, die nicht aus Spanien kommen, extrem schwierig macht. Und natürlich auch kostentechnisch ein absolutes Brett schon ist, die Junior-WM.
Ja. Wie machst du das eigentlich, dass du, also wie kam es bei dir überhaupt dazu, dass du sagst, so ich hau mich jetzt auf so ein 300 km/h schnelles Moped drauf?
Ja. Also, dass es überhaupt so weit gekommen ist, ist echt schon sehr spannend. Hätte ich mir damals nicht zugetraut. Ich glaube, das hätten wir als ganze Familie nicht gedacht. Es kam dazu, seit ich denken kann, war ich irgendwie motorsportaffin. Also ich weiß noch, dass ich die MotoGP-Rennen gesehen habe, damals mit dem Star Valentino Rossi natürlich.
Mhm.
Und genau gewusst habe, das ist es.
Der ist übrigens, glaube ich, auch mal Formel 1 gefahren und ist eine der schnellsten Runden in der Formel 1. Also hat sich einfach mal in so ein Formel 1-Auto reingeguckt, ist da einfach gefahren.
Ja.
Und man hat irgendwie damals gesagt, Motorradfahren ist viel kranker als Formel 1 fahren, hat sich dann so ein Formel 1 Auto reingeguckt und ist echt eine sehr, sehr, sehr gute Zeit scheinbar gefahren.
Kann ich mir gut vorstellen, da Rossi ein absolutes Multitalent ist, was Motorsport angeht.
Ja.
Also die ganz Guten, die beherrschen vieles. Und ich will den Vierradsport in dem Sinne nicht runterreden, was extrem komplex ist und was die leisten müssen über die Distanz, ist extrem schwierig. Aber von zwei Rädern auf vier Rädern zu gehen, ist deutlich einfacher wie von vier Rädern auf zwei Rädern. Ja. Hatte es halt damals mit Michael Schumacher, der sich auch in der IDM, also in der Klasse, in der ich jetzt war, probiert hat auf zwei Rädern. Damals war ich noch ein Knirps und bin in Nachwuchsserie gefahren, aber was ich am Rande mitbekommen habe, ist er dann doch das ein oder andere Mal gelegen und hat schon gemerkt, wie hoch das Niveau schon auf nationaler Ebene auch ist und wie schwierig das sich tut. Und dass Rossi so gut hat, verwundert, so gut war, verwundert mich nicht, da er sehr viel Rallye fährt. Aktuell glaube ich auch irgendeine andere Serie und ein verdammt schneller Autofahrer ist. Also ja. Ich glaube, der könnte ja auch noch gut in die Formel 1 einsteigen. Vielleicht nicht um den Weltmeistertitel fahren, aber vielleicht doch den einen oder anderen Punkt holen.
Okay. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Also wie kam es bei dir dazu?
Genau, seit ich daran denken konnte, war ich irgendwie motorsportaffin und habe dann die Rennen gesehen. Tatsächlich, mein Onkel hat eine Motorradwerkstatt, hatte, leider schon verstorben vor ein paar Jahren. Und da kam es dann dazu, dass ich zu Hause immer meine Eltern drangsaliert habe. Ich will fahren. Und wir hatten dann so eine Kreidler, eine 50er Kreidler, die mir damals eigentlich viel zu groß war. Also die meisten fangen ja an mit so Pocketbikes, die man kennt, die gefühlt nur 60 Zentimeter hoch sind. Aber nachdem das irgendwie nicht der Plan war, dass ich Rennfahrer werde, sondern eher der Drang viel mehr von mir kam, wie meine Eltern zu sagen, fahr doch mal Motorrad, sondern ich habe die permanent geärgert, habe gesagt, ich will jetzt Motorrad fahren.
Also das war wirklich deine Idee, dass du gesagt hast, ich will jetzt Motorrad fahren. Fahren deine Eltern auch Motorrad?
Die Mama tatsächlich gar nicht, Papa so ein bisschen auf der Straße mit einer Ducati Monster.
Okay.
Aber auch nicht irgendwie... Aber es ist Zeiten kein, oder Speed orientiert.
Und auch keine krasse Motorrad-Family jetzt. Also dein Opa natürlich, dein Onkel.
Aber Opa auch, cool, dass du es erwähnst. Also Opa auch hatte damals die Kawasaki Mach 3 als einer der ersten, war was ganz Besonderes. Aber ist nicht so Rennen gefahren. Nur mein Onkel ist ein bisschen Rennen gefahren, war für das, wie es betrieben hat, auch gut. Aber man kann jetzt nicht sagen, mein Onkel ist damals IDM Superbike gefahren oder ähnliches. Also es war schon der Drang nur von mir und ich denke auch unabhängig von meinem Onkel wäre es so gekommen, dass ich das gewollt hätte. Klar gab es dann damals den ein oder anderen Vorteil, dass wir den Kontakt zum ADAC zumindest bekommen haben, dass ich mal wusste, wo ich den ersten Fuß reinsetzen kann. Aber es war nie so, dass ich irgendwie einen erfolgreichen Papa hatte als Rennfahrer, sondern es kam alles nur von mir raus. Und im Nachhinein, wenn ich mit meinen Eltern spreche, hatten die auch natürlich die Hoffnung, dass ich nach ein, zwei Jahren sage, das ist mir doch zu schwierig, die Konkurrenz ist so hoch, ich schaff's nicht oder ich kann mich nicht durchsetzen.
Wieso hatten die Hoffnung?
Ja, ist ja irgendwie dann doch nicht wie Fußball, wo die schlimmste Verletzung ein Kreuzbandriss ist oder ein gebrochener Fuß, sondern es ist natürlich schon, wir begeben uns damit 300 km/h plus auf die Strecke. Jeder von uns weiß, dass jedes Rennwochenende auch das letzte sein kann. Natürlich soll es nicht so sein und schlimme Unfälle werden immer weniger, aber wir hatten auch dieses Jahr leider einen tödlichen Unfall und dementsprechend sind wir uns alle bewusst, was wir machen, ist sehr gefährlich.
Ja, war auch eine krasse Story, die du da erzählt hast letztens.
War schwierig, ja, also mit dem Unfall beim letzten Rennen am Hockenheimring von meinem Freund von Leon, das war schon echt ein Brett, also da dann nochmal sich aufs Moped zu setzen und zu fahren, gibt tatsächlich schönere Dinge, wie das dann zu machen. Ich kannte Leon sehr gut, seit glaube ich 10 Jahren. Wir haben beide, oder ich habe ihn damals kennengelernt, als er begonnen hat im Junior Cup. Und umso länger so eine Freundschaft geht, umso schwieriger wird es, so einen Menschen zu verlieren. Und im gleichen Moment denkt man sich natürlich auch, was wäre denn jetzt passiert, wäre ich das gewesen? Wenn es jetzt auf einmal vorbei ist, bin ich dann mit allen glücklich? Bin ich glücklich bei dem, was ich getan habe? Ja, natürlich, man macht das, was man liebt, was man am liebsten tut, aber man will ja irgendwie auch noch andere Dinge im Leben erleben. Ja.
Was geht da in dir vor, wenn du auf dem Bike hockst und dann stehst du vor der roten Ampel und weißt, jetzt geht's gleich los? Was passiert da in dir?
Also der Moment, in dem die Ampel rot wird, das ist eigentlich so vom Adrenalin und von der Aufregung das Krasseste, was man erleben kann. Oder gerade auch, wenn ich ein paar Minuten zurückspule. Wir stehen ja am Starting Grid. Das Starting Grid dauert 15 Minuten, wo wir in der Startaufstellung sind. Da werden nochmal die Reifen immer aufgepackt, dass die Reifen schön warm bleiben. Dann kommt das klassische Grid Girl bei uns noch. Die Mechaniker stehen da, man geht nochmal durch, ob alles passt. Geht nochmal die Reifenwahl durch, das Mapping, wie man das Ganze vielleicht taktisch angeht. Und dann geht's los, dass das 5-Minuten-Schild hochkommt. Also wenn es noch 5 Minuten zum Rennen ist, dann ertönt das erste Mal die Sirene. und die ersten Leute müssen runter. Dann bei 3 Minuten nochmal, dann bei 1 Minute steht dann, dann müssen alle runter, genau. Bei,
was heißt runter?
Vom Grid, also am Anfang stehen, sage ich mal, so 10 Leute um mich rum, vom Mechaniker, Grid Girl, Betreuer, alles.
Was ist das Grid erstmal?
Grid ist die Startaufstellung. Also vor dem Rennen stehen wir alle eingereiht nach unserer Zeit im Qualifying von 1 bis 25. Je nachdem.
Das ist das Grid, die Startaufstellung.
Die Startaufstellung,
und
genau.
Auf dieser Startposition vor der Ampel stehen 15 Leute um dich rum und kümmern sich darum.
Circa. Also ich würde es vielleicht sogar auf 10 reduzieren bei uns. Es ist natürlich dann viel Medien noch, Kommentator, viele Fotografen. Aber die stehen am Anfang alle um mich rum und verlassen dann für Minute von Minute immer mehr. Also gibt es ein klassisches Prozedere. Am Anfang müssen alle Normalos, Fotografen raus. Dann gehen die ersten Mechaniker und der Teamchef mit runter. Und als letztes verlassen mich dann tatsächlich das Grid Girl und mein Mechaniker, mein Vertrauensmechaniker.
Was ist das Grid Girl?
Einfach nur eine Schirmhalterin. Quasi ein hübsches Mädchen, das einen Sonnen- oder Regenschirm über mich hält, dass es mir nicht ganz so heiß wird.
Echt, oder?
Ja.
Weil du so eine dicke Schutzkleidung anhast.
Auf der einen Seite natürlich, ich habe einen Unterziehanzug, dann kommen die ganzen Protektoren, dann kommt noch die Airbag-Weste, die jetzt neu ist, seit einem Jahr auch bei uns Pflicht, in der MotoGP oder in der Grand Prix und Superbike-Serie schon seit mehreren Jahren Pflicht. Und dann kommt natürlich über die Airbag-Weste auch noch unser Lederkombi. Und wenn wir dann Rennen haben, die dann 30, 35, 38 Grad hatten wir dieses Jahr auch, das ist der Wahnsinn. Da kochst du in diesem Ding,
okay.
Kochst da drin. Du versuchst deinen Körper vor und nach dem Rennen so gut wie möglich runterzukühlen, weil wir ja mehrere Sessions am Tag haben. Und da ist natürlich jeder Schutz vor Sonne gut. Und aus werblichen Gründen nehmen wir natürlich nicht unseren Mechaniker, auch wenn es mir komplett egal ist. Also ich hatte schon oft auch Papa, Mechaniker, gerade in der Corona-Zeit war das Ganze noch ein bisschen anders dort stehen. Also mir ist es komplett egal, aber für die Fotografen immer schöner, wenn da eine hübsche Dame steht.
Ja, okay, verstehe. Das wollte ich dich vorhin auch noch fragen, nur ein kurzer Exkurs, weil du vorhin auch über die Physiotherapeutin und Regeneration gesprochen hast. Hast du dann auch so ein Eisbad dastehen vor und nach dem Rennen, wo du dich dann in so ein Eisbad reinhaust, und weil das fördert ja auch die Regeneration der Muskulatur und so weiter und macht auch was mit dem Mental, mit dem Kopf.
Also ich liebe Eisbaden, muss ich dazu sagen. Wenn ich zu Hause im Hometrainer Fahrrad fahre oder joggen gehe, wir haben da ein Bassin im Boden bei uns, dann gehe ich sehr häufig ins Eisbad, schon im normalen Training. Am Rennwochenende ist es ein bisschen schwieriger. In der Weltmeisterschaft wird das tatsächlich so umgesetzt, dass sie sich wie so Wannen machen und Eis reinschütten.
Genau, das, so kenne ich das auch genau. Nach dem Fußball und so weiter.
Es super.
Es wird im Sport insgesamt gerade richtig gehypt gefühlt.
Ich liebe es auch. Also mir bringt es auch sehr viel am Rennwochenende. Für uns ist es nur logistisch schwierig umzusetzen, so wie Eiswürfel und kaltes Wasser herzubringen. Wenn, dann dusche ich mich kalt ab. Wir arbeiten aber tatsächlich mit Eispack sehr viel im Bereich der Unterarme, weil die Unterarme der Muskel sind, die am stärksten beansprucht sind. Und da kommt es tatsächlich auch so weit, dass die komplett zumachen und du einfach wie ein Taubheitsgefühl hast und Rennen abbrechen musst oder nicht mehr weiterfahren kannst. Das Ganze nennt sich dann im Fachjargon Armpump. Heißt quasi, der Muskel schwillt so arg an, dass die Faszie, die den Muskel umhüllt, diese Schwellung nicht mehr mitmachen kann und einfach der Muskel quasi in dem Moment wie abstirbt und der Bluttransfer nicht mehr gegeben ist. Und dann kriegst du eine taube Hand und mit einer tauben Hand lässt sich ein 220 PS Motorrad nicht mehr fahren. Aber dafür nehmen wir Eis vor und nach der Session, um das Blut möglichst schnell rauszuziehen, massieren sehr viel, und wir sind dieses Jahr schon so weit gegangen, dass wir noch in der Startaufstellung gekühlt und massiert haben. Also bis zu dem Moment, wo wir gefahren sind, weil wir Rennen hatten, wo es so extrem war, dass wir nicht wussten, ob wir die Rennen durchhalten, wirklich, dass ich einen komplett tauben Arm hatte, und das viele Kühlen, das viele Massieren hat da wirklich dabei geholfen und hat mir bis jetzt die OP erspart, weil der schlimmste Fall ist natürlich, dass man sich operieren lassen muss, beziehungsweise müssen das viele machen.
Zähnenscheidentzündung. Aber was ist das dann, was man dann operieren lässt?
Man schneidet in dem Fall quasi einen Unterarm auf und schneidet dann die Faszie einmal ein, dass der Muskel mehr Platz hat zum Arbeiten.
Oida.
Das ist nicht cool. Der Nachteil an so einer Operation ist, normalerweise geht es dann relativ schnell wieder ganz gut, das Fahren und auch das Gefühl wieder. Aber es kann sein, dass das Ganze vernarbt mit der Zeit und dann wird es noch schlimmer. Und dann kann man nur noch eins machen, die Faszie komplett rausschneiden. ist was, was deutsche Ärzte meines Wissens noch nicht so gut beherrschen. Das heißt, in dem Fall müsste man nach Spanien, was dann auch wieder, muss man natürlich ein paar Tauis am Tisch legen. Wie gesagt, ist mir bisher alles erspart geblieben. Und es ist natürlich auch nicht toll, ohne Faszie zu leben. Ich weiß auch nicht, was da die Folgen sind. Aber so hoch tatsächlich ist sind die Kräfte, die auf unsere Unterarme wirken, durch das ständige Bremsen und Gas geben. Also der Unterarm ist da quasi nie, kann sich nie ausruhen. Und das macht schwierig, deswegen viel Dehnen, viel Eis, Schröpfen ist eine Möglichkeit. Ich hoffe, ich verrate jetzt an meine Konkurrenz nicht zu viel, die mir dabei hilft, dem entgegenzuwirken.
Ach, crazy.
Ja, extrem. Aber es heißt jetzt auch nicht, nur weil ich es jetzt ein Jahr überstanden habe, dass es bei mir immer so bleibt. Also ich hatte jedes Rennen gegen Ende des Rennens immer Probleme bei den schlimmeren Rennen, teilweise schon nach 5, 6 Runden oder gegen Rennmitte. Also es ist wirklich dann auch natürlich selbst für einen schwierig zu sagen, fahre ich jetzt noch weiter oder wie hoch ist denn das Risiko, dass ich das Bike in der nächsten Kurve nicht mehr halten kann und dann irgendwie absteige.
Lernt man dieses Absteigen auch?
Learning by doing.
Also es passiert zwangsweise und du versuchst das dann immer besser zu machen. Weil ich könnte mir halt vorstellen, weißt schon, wenn man die Leute immer sieht, wie sie absteigen von den Motorrädern, manche sitzen dann, manche stehen sogar im Sliden auf, wenn sie die richtige Geschwindigkeit haben und laufen dann nur noch aus. Vielleicht machst du auch eine Rolle oder sowas nochmal. Also du gewöhnst dich mit der Zeit dran, weißt, wie es ist und dann ist es halb so schlimm oder...
Ja, meist sind die Stürze echt wirklich halb so schlimm. Es gibt natürlich ein paar Aspekte oder ein paar Dinge, die man machen kann, um's weniger schlimm zu machen. Bedeutet, ich schaue, dass nicht meine Arme hin und her wedeln, weil sobald ich mal ins Kiesbett komme, das Kiesbett ist ja da, um die ganze Geschwindigkeit runterzubremsen, dass man nicht so weit schlittert. Dass wenn ich ins Kiesbett komme, dass ich mich dort nicht mit dem Bein irgendwie reinhake, sondern da glatt drüber schleife. Dann die Arme natürlich einziehen, nicht irgendwie ein Bein rausstrecke, solche Geschichten. Und natürlich, wenn es die Geschwindigkeit zulässt, gibt es auch ein paar coole Videos von Juan Mir in Le Mans. Der steigt dann direkt auf und läuft weiter. Das ist natürlich dann schon Next Level.
Ja, dann, ich glaube, ich meine vielleicht sogar dieses Video, das Wahnsinn. Kann gut sein.
Das ist echt cool, ja. Da kann man natürlich, aber das sind wirklich Dinge, die man nicht gesagt bekommt, sondern irgendwann einfach merkt. Man sieht natürlich, dass viele die Arme irgendwie überkreuzen beim Stürzen, dass die schon nicht rumflattern. Und ansonsten ist es eher präventiv, dass wir hingehen, uns viel dehnen. Wir gehen immer, oder ich gehe immer, und meine Konkurrenten natürlich auch topfit aufs Motorrad aufgewärmt, die Bänder warm, schön beweglich. Dass auch wenn was ist, dass wir beweglich, aber stark zugleich sind. Und da ist es natürlich wichtig, extrem gut trainiert zu sein. Dabei hilft natürlich Muskulatur wieder. Sind wir ein bisschen so am Anfang, wie trainiert man gut? Deswegen ist Krafttraining schon auch wichtig, auch wenn es natürlich große Muskeln, Sauerstofffresser einfach sind in unserem Sport. Ist es, was das Stürzen angeht, hilft es schon. Also man sieht oft Fahrer, die dann verletzt sind, die einfach nochmal stärker zurückkommen. Im wahrsten Sinne des Wortes einfach nochmal breiter danach sind.
Ja. Ja, weil du auch gerade sagst, Muskulatur und so weiter. Für mich hört sich das so an, als würde deine Woche und deine Wochenenden vor allem ganz anders aussehen als für viele andere in deinem Alter. Weil du bist jetzt wie alt?
25
und wenn ich mir überlege, was ich mit 25 gemacht habe, ich war halt viel Furt an Wochenenden und so weiter, das fällt halt für dich flach, wenn du an den Wochenenden deine Trainings hast, du fährst jetzt dann bald nach Spanien, du musst auch unter der Woche fit bleiben, weil das, was, keine Ahnung, selbst wenn du am Montag Furt gehen würdest und du hast am Wochenende was, es dauert ja, bis das wirklich komplett rausregeneriert ist. Mhm. Das heißt, da kommt dann auch noch Schlafen dazu, Ernährung mit dazu. Sind das alles Dinge, die du da mit berücksichtigst und wo du dann sagst, nee, ich kann heute nicht mit meinen Freunden feiern gehen?
Es ist schon extrem so, ja. Und gerade in den letzten Jahren immer, ich will jetzt nicht sagen schlimmer geworden, aber immer extremer, dass ich deutlich mehr drauf schauen musste, weil umso höher man kommt, umso höher wird das Niveau und umso weniger kann man sich leisten. Mhm. So in den jungen Jahren habe ich das vielleicht noch ein bisschen lockerer gesehen, wo man dann nicht jedes Wochenende fahren war. Da hat man dann vielleicht doch mal im Sommer ein Wochenende frei gehabt, wo man mit den Jungs dann auch mal unterwegs war. Also ich hatte auch ein bisschen meine Jugend. Natürlich nicht so wie jetzt andere in meinem Alter oder andere, wenn ich vergleiche, aus meinem Dorf. Aber früher konnte ich mir das deutlich eher leisten, weil die Rennen kürzer waren, das Fahren war nicht so anstrengend und umso höher du kommst, umso mehr musst du machen, umso mehr musst du trainieren. Und ich, wenn jetzt fortgehen würde, das wird gar nicht reinpassen tatsächlich. Ja. Also ich merke dann direkt, der Schlaf ist schlecht. Der schlechte Schlaf heißt, ich regeneriere nicht, heißt, ich kann den nächsten Tag nicht wirklich so trainieren, wie ich es geplant habe. Und das Ganze ist ein Rattenschwanz, der sich immer weiterzieht. Also man muss dann schon alles reinsetzen. Und in so einer Einzelsportart, und man muss leider sagen, in Deutschland Randsportart, das ist natürlich schwierig, weil die Motivation nur aus mir rauskommen muss, weil keiner zu mir sagt, hey, wenn du heute nicht fortgehst und morgen trainierst, dann ist das eine super Sache, weil du bist viel fitter am nächsten Wochenende, oder mich irgendjemand wo reindrückt, sondern das muss alles aus mir rauskommen. Und dementsprechend, ja, ist es eine andere Story, jedes Wochenende hart zu trainieren, und deswegen habe ich da jetzt auch bisschen geschaut, mir so eine Trainingsgruppe oder Freunde, mit denen ich gut trainieren kann, aufzubauen, einfach um da gar nicht in den Kreis reinzukommen, irgendwelche Fehler zu machen.
Ja, also ein anderes Umfeld dann einfach. Ich meine, wenn du nicht ausgeschlafen bist und dir deshalb Fehler passieren, das kann halt auch gravierende Folgen haben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, so, das mache ich, weil ich da Spaß dran habe, sondern es ist halt schon auch ein Aspekt, wo man sagt, ja, wenn ich das verkacke und das der Grund davon ist und die Fehlerquellen einfach immer mehr werden, die potenziellen, dann wird es halt schwierig. Und ich habe einmal einen geilen Kommentar gehört, vor ein paar Tagen war das in irgendeinem YouTube-Video, und ich weiß nicht mehr, von wem das war, aber der hat gesagt, ein Amateur ist jemand, der es so lange macht, bis es richtig macht. Ein Profi ist jemand, der es so lange macht, bis es nicht mehr falsch macht. Und genau das ist es am Ende des Tages. Was schon, du könntest das jetzt wahrscheinlich richtig machen, aber du musst so viel Effort reinstecken, dass du es definitiv nicht mehr falsch machst. Deshalb machst du auch diese Videoanalysen, damit du es definitiv nicht mehr falsch machst. Du hast vielleicht mal eine Runde gefahren, die dann auch gut war und die richtig war, die du richtig gemacht hast, aber du wirst ja haben, dass jede Runde richtig wird.
Genau so ist es ja. Wir streben jeden Tag nach Perfektion, und klar ist, man muss sich da auch irgendwie kleine Teilziele immer stecken. Also was ich über meine Karriere gemerkt habe, ist, dass man darf nie das große Ziel aus den Augen verlieren, aber man muss sich auch erreichbare Teilziele stecken.
Ja.
Und immer fokussiert bleiben, weil ja klar, wenn ich unfit zu irgendeinem Rennen komme, das kann fatal enden, und das wollen wir alle nicht und das sollten wir alle nicht wollen. Und da auch mein Appell an alle Hobbyfahrer, an alle, die außen Motorrad auf der Straße fahren: Fahrt raus, wenn ihr 100% euren Kopf mit dabei habt, wenn ihr fit seid, weil dafür ist das alles viel zu gefährlich auf zwei Rädern.
Du sagst auch, du fährst privat auf der Straße, fährst du komplett anders als auf der Rennstrecke. Deshalb fährst du ja auch Rennstrecke, damit du da die Sau rauslassen kannst, in Anführungszeichen, und fährst ganz, ganz normal auf der Landstraße, auf der Autobahn.
Also ich liebe es, Motorrad zu fahren am absoluten Limit. Ich mag es gar nicht anders. Ich liebe es, auf die Rennstrecke zu gehen und am absoluten Limit zu fahren und mit meiner Crew zu arbeiten und das Bike noch ein Stückchen besser zu machen und die Rundenzeit um ein paar Zehntel zu verbessern und zu merken, wie alles am Limit ist, weil ich dann genau weiß, okay, selbst wenn mir jetzt da vorne, weil ich über diese 110% ein Stückchen rausgehe, mir das Vorderrad einklappt, ja, dann hebe ich das Moped auf, fahre es zurück in die Box, wir kontrollieren das schnell und dann fahre ich wieder in 5 Minuten, sag ich mal, im einfachsten Fall. Aber auf der Straße, das ist was ganz anderes. Kann da ein Bulldog rausfahren, es kann Kies legen, der vor 5 Minuten noch nicht dort war. Es kann einfach auch das Motorrad sein, das vielleicht schon länger rumsteht, das irgendeinen technischen Defekt hat. Es sind so viele Faktoren, die alle tödlich enden können.
Ja.
Und deswegen, wenn ich auf der Straße fahre, dann bin ich kein Bummler, aber auch kein Raser. Also ich bin eher wahrscheinlich unter der Geschwindigkeitsbegrenzung wie drüber. Und wenn ich fahre, dann tatsächlich auch irgendwelche, eine alte Kreidler zum Beispiel von meinem Opa, lieb ich, in die Eisdiele zu fahren, mit einem Chattel ein bisschen über die Flurbereinigungswege, einfach ein bisschen Wind in den Haaren zu haben.
Und cruisen.
Bisschen cruisen. Ich will da gar keine Superbike fahren oder nicht das High-End-Motorrad, weil das brauche ich auf der Rennstrecke und nicht auf der Landstraße. Das wird wahrscheinlich jetzt das schlechteste Marketing, das ich überhaupt machen kann für die ganzen Motorradhersteller.
Ja, aber überleg dir mal, keine Ahnung, schau dir, wie heißt die Insel, auf der sie fahren?
Isle of Man.
Schau dir Isle of Man an. Die fahren da einfach über ganz normale Landstraßen, teilweise auch sehr enge Straßen, und ballern da mit Höchstgeschwindigkeiten durch die Gegend.
Verrückt.
Geisteskrank, Mann.
Geisteskrank, ja.
Und da stirbt auch, glaube ich, jedes Jahr mindestens einer, oder?
Sterben jedes Jahr tatsächlich dort mehrere. Achso, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es letztes Jahr bzw. dieses Jahr waren, aber es ist schon verrückt. Also ich
verfolge es auch
nicht so stark.
Lass uns mal ganz kurz erklären, was Isle of Man genau ist. Oder kannst du das kurz erklären?
Boah, ich kann es tatsächlich auch nur grob umreißen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut da dein Wissen ist. Es ist eine Insel, wo ein sehr legendäres Rennen ausgetragen wird, aber es ist keine Rennstrecke, sondern es ist einfach ein abgesteckter Straßenkurs, der natürlich absoluten Legendenstatus hat. Früher wurde auch ein Lauf der Weltmeisterschaft dort ausgetragen, also der jetzigen MotoGP, bis dann ein paar Fahrer gestreikt haben, zu Recht auch. Und aktuell wird dort in verschiedenen Klassen, kann man da antreten. Die Rennen sind verhältnismäßig sehr lange, also nicht so lang wie so ein MotoGP oder Superbike-Rennen bei uns über 30 bis 45 Minuten, sondern sind länger mit einem Stop, aber halt extrem gefährlich, da es wie jetzt, wenn ich sagen würde, hier, wir fahren von Ingolstadt nach München, das kann man gar nicht vergleichen, sondern es ist ein reiner Landstraßenkurs, extrem gefährlich und da kann wirklich jeder Sturz tödlich enden. Und ja, passiert dir das ja auch und deswegen muss man das Ganze sehr kritisch betrachten. Also da ja, sehe ich mich eher nicht.
Und auch mit Unebenheiten und so weiter. Du siehst ja dann auch, dass die mit ihren Superbikes da durch die Gegend jumpen, weil du, keine Ahnung, fährst gerade über irgendeine Straßenüberführung oder sowas und dann hebst du halt mal, keine Ahnung, so ein paar Zentimeter ab, aber du hast halt dann gar keinen Grip mehr und versuchst halt dann einfach straight wieder aufzukommen.
Erster also, Wahnsinn.
Das sind die absoluten Adrenalin-Junkies. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie sind wir überhaupt auf all... Ach so, genau, wegen der Verkehrssicherheit und allem. Und das ist, glaube ich, auch das, was so gefährlich ist, so ein Motorrad auf der Landstraße zu fahren. Du hast halt dieses geringe Gewicht mit dieser übertrieben großen Leistung und reißt einmal an und die drehen ja auch viel höher. Du drehst ja da auf 10.000 Umdrehungen die Minute, das kennst du vom Autofahren gar nicht und zack, bumm, bist du bei über 100 km/h.
Ja.
Wie gesagt, das ist der Grund, warum ich nicht fahre.
Es ist extrem verrückt, deswegen, wenn ihr ein schnelles Motorrad habt, was cool ist, was man sich auch leisten kann oder vielleicht manche wollen das, es ist ja auch cool, ich fahre ja auch Motorrad drin, dann klebt eure Lichter ab, baut euer Nummernschild ab und bucht euch bei den Rennveranstaltern rein. Die gibt's wie Sand am Meer. Wir haben tolle Rennstrecken in Deutschland, wir haben coole Rennstreckenveranstalter. Bei einem, bei dem ich auch sehr häufig unterwegs bin, auch als Instruktor unterwegs bin, also da kann man auch meine Dienste buchen, um dann mal vor, hinter euch zu fahren, zu zeigen, wie kann man dann noch sicherer, noch schneller fahren. Und genau dafür sind solche Rennstreckentrainings da, mit verschiedenen Gruppen, von Anfänger bis zu Racer, die echt schon richtig schnell sind in diesen Veranstaltungen. Also macht nicht den Fehler, riskiert nicht euer Leben irgendwo auf der Straße und habt tausendmal mehr Spaß auf einer Rennstrecke, wo alles safe ist, mit Auslaufzonen, wo jeder in die gleiche Richtung fährt, wo es dann nur darum geht, schnellstmöglich rumzukommen und Spaß zu haben.
Gabriel, jetzt sind wir komplett abgedriftet. Wir waren eigentlich bei deinem Werdegang. genau, also unser letzter, ich versuche uns jetzt einfach nochmal kurz zurückzuholen von diesem Appell jetzt zum Abschluss. Mich würde jetzt noch interessieren, du so ein bisschen Input hast du bekommen von deiner Familie in Richtung Motorradfahren, hast aber dir alles Weitere quasi selber erarbeitet, hast, was war so dein erstes Rennen, also der erste Schritt in Richtung Profi-Rennfahrer, Amateur-Rennfahrer, den du da gegangen bist damals?
Also mein erstes Rennen kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nicht mehr, wann ich mein erstes Rennen gefahren bin, auch obwohl ich damals schon 12 Jahre alt war, kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig sagen, wo mein erstes Rennen war.
Aber du hast mit 12 angefangen, auf dem Moped zu sitzen und Rennen zu fahren.
Genau, mit 12 bin ich meine ersten Rennen gefahren. Verglichen mit meiner jetzigen Konkurrenz und mit der Konkurrenz damals ziemlich spät, weil die meisten dann doch schon etwas früher eingestiegen sind mit eben im Pocket Bike Cup. Also damals hatte ich ein paar Jahre aufzuholen.
Pocket Bikes sind diese Hüft- oder Schienbeinhohen.
Schienbeinhohen Beine, ja. Und dann, dann okay, ging es für mich in den Mini Bike Cup. Beziehungsweise war es so, als meine Eltern dann denen bewusst wurde, dass ich eine extrem hohe Affinität für Motorräder habe und das unbedingt machen will, haben wir einen Leistungslehrgang vom ADAC besucht. Und in diesem Leistungslehrgang hat man dann mal geschaut, wer kann denn Moped fahren, grob, wer nicht. Man konnte mal dieses Bike, die im Minibike Cup dann damals gefahren wurden, mal testen. Und so kam das dann, dass wir gesagt haben, okay, wäre ganz cool, könnte man machen und haben uns dann für das erste Jahr Minibike Cup eingeschrieben, war dann damals schon deutschlandweit, also auf Kartbahnen in ganz Deutschland mit diesen 50er Hondas, Zweitakter damals noch. Und genau so habe ich dann damals begonnen. Bin 2 Jahre im Minibike Cup gefahren. Erstes Jahr relativ gut für das, dass ich neu reingestartet bin. Habe dann direkt ein paar Mal das A-Finale erreicht. Heißt, damals wurde das noch getrennt in A- und B-Finale. In A-Finale die schnellsten, im B-Finale dann die Nachkömmliche, die nicht so schnell waren. Und damals konnte ich, obwohl es mein erstes Rennenjahr war, schon ein paar Mal ins A-Finale fahren, was eigentlich ja äußerst gut war. Und dann vom ersten ins zweite Jahr habe ich so einen massiven Schritt gemacht, dass ich direkt um Podium mitfahren konnte. Okay. Und ich weiß noch, damals hatte ich einen Deal mit meinem Papa. Damals gab es den Minibike Cup und die Nachwuchsserie. Und in der Nachwuchsserie haben die so coole Metra-Kit-Bikes gefahren. Und da habe ich im Winter gesagt zu meinem Papa, wenn ich nächstes Jahr einmal aufs Podium fahre, dann fahren wir aber Metra-Kit oder die Nachwuchsklasse. Hat er gesagt, wenn du das schaffst, dann machen wir das.
Okay, hast
du geschafft. Und er hätte es halt nicht gedacht, dass ich das schaffe.
Geil.
Und in dem Jahr bin ich dann 3-mal aufs Podium gefahren.
Dreimal gleich.
Ja, war extrem cool, war ein extrem gutes Jahr. Aber dann haben wir gesagt, okay, wir haben irgendwie aber ein paar Jahre aufzuholen, weil in dem Fall war ich ja dann schon 13 und andere sind mit 13 schon 4 Jahre den Cup gefahren oder länger. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen in den Junior Cup. Der Junior Cup war dann mit 125er Aprilias, Zweitakter, die man auch auf der Straße fahren konnte, aber auf großen Strecken. War aber nie einer, der schnell gewachsen ist und war dann damals einfach für dieses Bike, war dann vielleicht ein bisschen doch der falsche Schritt, zu klein, bin nicht mal richtig runtergekommen, konnte nicht stehen, also man musste mich am Anfang da noch halten, dass ich nicht vom Bike gefallen bin oder das Bike umgefallen ist. Und da war es dann auch ein sehr schwieriges erstes Jahr, konnte aber damals dann auch bis zum letzten Rennen mich massiv steigern und am Ende dann auch in die Punkte gut reinfahren, also es war dann auch da gegen Ende ein versöhnliches Jahr, aber wir hätten im Nachhinein wahrscheinlich noch ein Jahr auf den Kartbahnen bleiben sollen und da dann um Titel mitfahren. Dann wären wir höchstwahrscheinlich auch eher auf dem Radar gewesen vom ADAC, von Stiftung Sport und so weiter, aber wir sind bisher immer unseren Weg gegangen und der hat auch irgendwie zum Ziel geführt. Zwar anders wie von anderen Rennfahrern, aber es hat geklappt.
Ja, das ist was, das man im Surfen, also weil ich halt einfach eine größere Affinität zum Surfen habe, da sagt man zum Beispiel auch, die großen Bretter sind einfach besser, wenn du mit den großen Brettern ins Wasser gehst, ist einfach besser, weil du dich dann eher erstmal auf die Technik konzentrieren kannst, weil du einfach einen sichereren Stand auf dem Brett auch hast und ganz viele wollen hergehen und auf die kleinen, coolen Bretter gehen und so weiter. Aber das Problem ist halt einfach, dass du dann weniger stehst und auch die Grundlagen, also die Basics gar nicht so wirklich üben kannst. Das heißt, wenn es dein Werkzeug oder dein Sportgerät quasi zu schnell auf ein zu professionelles Level hebst, ohne die Grundlagen wirklich sauber zu beherrschen, dann wird es schwierig. Und
dann ist schwierig,
genau, das erkenne ich gerade bei dir irgendwie wieder, was du so erzählst. Das heißt, wenn du sozusagen nochmal durchspielen würdest, wirklich Step by Step, eins nach dem anderen, bist du sauber beherrscht.
Genau, ja. Ich unterstütze tatsächlich auch, kam mir jetzt gerade ein Juniorfahrer, ein Julian Leitenberger, weil ich einfach gesehen habe, wie schwierig es ich damals hatte und wie viel mir geholfen gewesen wäre, hätte mich damals jemand an die Hand genommen und gesagt, hey, fahr doch lieber nochmal ein Jahr so oder mach jetzt den und den Step. Deswegen, wenn ich nochmal zurückgehen könnte, würde ich wahrscheinlich nochmal ein Jahr länger in dieser Kart-Serie, also auf diesen Kartbahnen bleiben, um die Grundlage noch ein bisschen besser zu bilden, um selbst mehr Fähigkeiten zu haben. Ich will es auch tatsächlich nicht direkt irgendwie auf die Größe schieben. Ich sage einfach, damals waren nur 2 Jahre Rennfahren vielleicht zu früh der Wechsel auf die großen Strecken. Und deswegen haben wir dann damals auch gemerkt, okay, jetzt sind wir bloß 2 Jahre gefahren, schon so schnell hoch. Deswegen hatten wir dann damals auch 3, was, sag ich mal, auch eher nur Durchschnitt war, 3 Jahre in dieser Junior-Cup-Serie. Also in dieser Cup-Serie, wo wir, bevor es dann, sag ich mal, in die professionellen Rennserien geht.
Wenn du sagst, 2 Jahre gefahren, das heißt, du warst dann 14.
Ich war 14, als ich auf die große Strecke, mit 14 bin ich auf großen Bikes oder großen Bikes 125er Zweitakt dann auf großen Rennstrecken gefahren.
Okay, wie schnell fährt man dann da mit 14 schon?
Die Bikes gingen vielleicht 180.
Ui, da, aber das ist ja auch unfassbar schnell,
ja,
Mann.
Ja. Es ist, gut, damals kam das, man nimmt das gar nicht so krass wahr irgendwie.
Ja, als klar, du hast ja auch mit 14 ein ganz anderes Körpergefühl, ein ganz anderes Gefühl für Risiko.
Ja.
Weil, überleg mal, du würdest jetzt damit anfangen. Du hast jetzt wahrscheinlich einfach nur nicht so viel Schiss, weil du weißt, was du tust.
Ja.
Aber überleg mal, du würdest jetzt komplett frisch damit anfangen und hättest noch keine Ahnung, was du da machst, würdest zum ersten Mal mit den Füßen schalten und mit den Händen kuppeln. Das wäre ja krank.
Ja. Nee, ist natürlich schon gut, dass ich das von so jung auf schon alles gelernt habe.
Ja.
Also die Basics, die müssen in der Jugend gelernt werden.
Hast du trotzdem ab und zu noch Schiss?
Eigentlich nicht, nee. Also sobald ich aufs Bike gehe, ist es eher umgekehrt, dass ich mich, wenn dann, zügeln müsste. Also es ist nicht mehr so, dass ich rausgehe und Schiss habe. Man hat Angst in dem Moment, in dem man nicht fährt. Und man hat auch eine gewisse Portion Respekt davor, dass man hingeht und sagt, ah, jetzt, wenn ich rausgehe, es ist nass, ich könnte stürzen, rennen, es wird ein sehr enges Rennen. Ich sehe, dass die Zeiten sehr eng sind. Da eine Kollision dann zu haben, die Wahrscheinlichkeit ist höher wie in einem normalen Rennen. Aber sobald man den Helm auf hat und fährt, ist es dann eher umgekehrt, dass man eher was bräuchte, um sich zu zügeln. Das ist auch was, was ich dieses Jahr gelernt habe, dass es manchmal besser ist, eine Position schlechter ins Ziel zu kommen, dafür den Platz ins Ziel zu fahren, wie nochmal auf ein, zwei bessere Positionen zu gehen, aber ein sehr hohes Risiko zu haben, im Kiesbett zu landen.
Okay, also Konsistenz ist dann da das Mittel der Wahl.
Definitiv, ja.
Trotzdem, so ganz ohne Risiko geht es ja nicht. Also manchmal muss man ja trotzdem dann was riskieren, oder?
Es ist so. Für mich ist das Geilste am Motorradfahren sowieso dieser Moment, wenn du ans Limit gehst. Und man fährt sowieso immer am Limit Motorrad. Aber es ist so diese Frage, wie sehr kann ich denn das Limit beherrschen? Wie sehr fühle ich mich wohl, wenn denn der Vorderreifen schmiert, wenn der Hinterreifen schmiert? Deswegen ist es eigentlich auch immer wichtig und für mich von hoher Priorität, die freien Trainings möglichst zügig anzugehen und in den freien Trainings möglichst viel rauszuhauen, um zu sehen, wo sind denn meine Limits? Wenn jetzt der Vorderreifen hier schmiert, habe ich das noch in Kontrolle oder ist es kleine bisschen mehr schon, dass ich stürze? Deswegen, ich liebe es am Limit zu sein. Deswegen bin ich auch tatsächlich manchmal eher der Qualifying-Fahrer, weil ich im Qualifying einfach komplett beruhigt ans Limit gehen kann, weil wenn ich dort stürze, dann ist nichts verloren. Aber im Rennen, wenn ich stürze, dann ist alles rum. Und deswegen bin ich einer, der extrem viel in eine Runde reinpressen kann, zu sagen, boah, das war eine Runde, obwohl ich nicht das Top-Material hatte, stehe ich viel weiter vorne, wie man mir vielleicht zugetraut hätte. Aber dann im Rennen kann ich diese krasse Performance nicht durchziehen. Also ich bin einer, der eine Wahnsinns-Qualifying-Zeit fahren kann, aber diese Zeit nicht konstant über ein Rennen. Und dann gibt es Fahrer, die halt im Qualifying nicht alles raushauen können, sich aber zum Rennen steigern, beziehungsweise diese Qualifying-Runde trostlos 18 Runden durchhalten können.
Woran liegt das?
Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, das ist irgendwie ein Vor- oder Nachteil oder woran das liegt. Ich habe mir da auch viel Gedanken drüber gemacht, mir gedacht, warum kann ich denn einfach meine Qualifying-Zeit nicht wie die anderen durchhalten? Aber es ist genau das, was ich erwähnt habe, dass ich mein einfach ein super guter Qualifier zu sein und dass ich im Qualifying aus dem Paket, ich habe schon möglichst viel rausquetscht und dass ich einer bin, der dann halt einfach mehr Zeit im freien Training mit der Race Pace übernehmen muss, also mir da mehr Zeit geben, letztendlich schnell zu sein über die Distanz. Ich denke, das ist einfach auch fahrerabhängig. Also ich weiß es nicht, ich war immer einer, wir sind immer alte Reifen gefahren. Also es kann jetzt nicht sein, dass ich sage, ich habe immer neue Reifen und habe das trainiert, mit neuen Reifen direkt schnell zu sein. Das ist einfach was, was ich habe, was vielleicht meinen Charakter ausmacht und was auch mein gewisses Talent ist, dass ich aus immer einen raushauen kann. So
Ja.
sagen meine Mechaniker immer.
Ja. Also es ist einfach eine mentale Sache auch irgendwo, oder?
Extrem, ja. Ich liebe es so, in eine Runde alles reinzuschmeißen. Und wenn man das, denke ich, ein paar Mal durchgestanden ist, dann ist man mental so fest im Kopf, dass ich genau weiß, fuck it, egal wie scheiße die freien Trainings waren, egal wie scheiße mein Tag war, im Qualifying kann ich immer einen raushauen. Also wenn man das oft genug gemacht hat, und ich denke, das ist auch, was dann die ganz großen Sportler abhebt, die hatten schon so viel Erfolg. Oder wenn du mal an der Spitze bist, dann fühlt sich es immer so an, als würde es alles laufen. Du machst gar nichts anders, du hast das Gefühl, du musst nichts dafür investieren in dem Moment und es läuft einfach. Und für mich ist es dann auch so, dass ich sage, okay, ich kann mich auf meine Qualifying-Stärke immer verlassen. Und vielleicht ist es dann genau diese mentale Stärke zu wissen, ich muss nichts ändern, dass es im Qualifying gut läuft und ich kann da einfach ohne mir Großgedanken zu machen reingehen.
Ja, das macht Sinn. Hast du irgendwie Learnings inzwischen, die du für dein Privatleben gut brauchen kannst aus diesem Profisport?
Unwahrscheinlich viele. Unwahrscheinlich viele, von denen ich dir 90% nicht aufzählen kann, weil ich das gar nicht merke. Weil es ein schleichender Prozess ist, der einfach meinen kompletten Charakter geformt hat.
Okay.
Also wenn ich mit Personen spreche, mit meiner Familie spreche, ich glaube, da wären die jetzt der bessere Interviewpartner dafür, zu sagen, wie hat sich denn die Person Gabriel Noderer über die Jahre den Sport verändert. Aber klar, wenn ich mit neuen oder mit Freunden spreche oder mit meiner Familie spreche, die sagen schon, dass ich mich natürlich unglaublich verändert habe, aber auch ins Positive, beziehungsweise großteils ins Positive. Was ich jetzt sagen kann, was mir viel hilft, ist natürlich die Disziplin. Also ich weiß genau, ich bin ein Einzelsportler. Wir sind ein Team, was es angeht, als Team zu arbeiten. Das heißt, auf der einen Seite weiß ich, wie wichtig es ist, eine gute Harmonie zu haben. Habe ich dieses Jahr gemerkt bei Kiefer, dass wenn jeder Bock drauf hat und wenn du eine gute Stimmung im Team hast, dann kommst du selbst aus den schlechten Momenten deutlich schneller raus. Also es geht dann darum, die Tiefs möglichst schnell zu überwinden, weil ein Tief hat jeder. Jeder wird irgendwann im Sport ein Tief haben.
Ja.
Es kommt nur darauf an, da möglichst schnell rauszukommen. Diese Teamarbeit und dann auch natürlich die Disziplin zu sagen, okay, sind wir wieder auch beim Thema von vorhin, ich trainiere, auch wenn mich keiner dazu zwingt. Ich mache Sachen, auch wenn mich keiner dazu zwingt. Und ich mache Sachen, die mit dem Sport auch nichts zu tun haben, weil ich ja das große Ziel sehe, weil ich dann genau weiß, dadurch werde ich besser. Und es ist ja dann einfach so, dass man mehr leisten muss wie die anderen, mehr trainieren, mehr machen, fokussierter sein. Und diese Disziplin wirkt sich natürlich auch auf eine Person aus, indem zu sagen, okay, heute gehe ich dann mal nicht fort oder ich mache doch mal die Überstunden in der Arbeit und investiere da in anderen Bereichen mehr und bin dort disziplinierter und komme vielleicht mit weniger mehr zurecht. Mhm.
Was hilft dir, aus so einem Loch rauszukommen? Was motiviert dich da?
Da ist das Umfeld dann schon extrem wichtig. Also wenn man in einem Loch ist, ist das Umfeld wichtig, auf der einen Seite sich damit zu befassen, warum man in dem Loch ist, aber auch nicht zu viel damit zu befassen, warum man in dem Loch ist. Und,
also das heißt, in die Zukunft zu denken und dann, genau. Was kommt jetzt als nächstes und nicht, was war in der Vergangenheit oder...
Ja, vielleicht gerade der Aspekt zu sagen, was ist denn in der Vergangenheit gewesen, da nicht zu viel drauf zu schauen, in die Vergangenheit zu schauen, aber mit einem gewissen Lächeln und zu sagen, was habe ich denn richtig gemacht? Also wenn man dann eine Situation anschaut, wo man meint, da war alles beschissen, es ist auch immer ein kleiner Teil dabei, der gut war. Und das ist, was ich aus dem Mentaltraining habe, dass wir uns immer nur anschauen, was war denn gut? Und nicht, was war schlecht. Wir schauen natürlich schon, hey, was hätten wir besser machen können, gehen da darauf ein, sagen, okay, das machen wir halt dann beim nächsten Mal besser. Ja. Wir gehen das taktisch anders an. Aber wir picken uns eigentlich großteils auch immer raus, was war super. Gerade wenn wir in den Tiefs sind, schauen wir uns immer an, was war gut.
Okay, also so ganz nach dem Motto, denke nicht an einen rosa Elefanten. Mhm. Und du denkst an einen rosa Elefanten und damit denkst du vielleicht ans Schlechte.
Ja.
Also das heißt, positive Vibes, einfach auf das Gute konzentrieren, dann richtig, verinnerlicht man das, was man eben positiv und gut gemacht hat, auch eher, als sich auf die schlechten Sachen zu konzentrieren.
Richtig, ja. Es sind oft im mentalen Training so Geschichten, die komplett banal wirken, komplett normal wirken, aber eine unglaubliche Auswirkung auf die Leistung haben. Also das kann man sich oft gar nicht vorstellen, wie sehr solche positiven Gedanken sich auswirken auf die Leistung. Nur sich auf das Positive zu konzentrieren, man ist ein ganz anderer Mensch im Rennen, wie zu sagen, ich könnte natürlich auch sagen, okay, ich will mich auf meine Schwächen konzentrieren, weil meine Schwächen will ich verbessern. Ist schon richtiger, wenn ich mich zu sehr mit meinen Schwächen befasse, dann ist die Schwäche ja in meinem Kopf permanent, dann denke ich immer nur dran, was ist meine Schwäche, aber am Rennwochenende will ich mich ja spätestens im Rennen nur auf meine Stärken konzentrieren. Wir arbeiten bis zum Rennen an den Schwächen, um die möglichst gering zu halten, aber im Rennen will ich ja von meinen Schwächen möglichst wenig preisgeben. Das heißt, bis dahin müssen die möglichst reduziert sein oder ich will sie meinen Konkurrenten gar nicht aufdecken.
Ja.
Und dann ist es natürlich auch so, weil wir gerade dieses Vergangenheit-Zukunft-Präsens hatten, auch wichtig, immer in der Gegenwart zu bleiben. Also nicht zu viel auch an die Zukunft zu denken, weil das ist dann meist der Moment, wo man nervös wird oder zu viel nachdenkt.
Okay. Also nicht so viel denken, mehr machen.
Ja. Deswegen sind die Rennen, bei welchen man in einem Pulk fährt, kämpft, mit mehreren Fahrern unterwegs ist oder mit ein oder zwei Konkurrenten fährt und ständig überholt, die deutlich einfacheren Rennen wie ein Rennen, das man alleine gestaltet.
Okay, weil du einfach in diese, so stelle ich es mir zumindest gerade vor, wenn man meditiert zum Beispiel, versucht man sich auch nur auf eine Sache, zum Beispiel den Atem zu konzentrieren. Und so stelle ich mir das auch gerade vor, du hast nichts anderes im Kopf, außer genau diese Person jetzt gerade wieder zu überholen, die dich gerade einmal überholt hat. Dir diese Position zurückzuerobern und du bist nur darauf konzentriert, hängst hinter dieser Person und wartest irgendwann auf den Moment, wo der einen kleinen Fehler macht, boom, und dann bist du vorbei.
Das ist richtig, ja. Also dieser Moment, in dem man sich nicht damit beschäftigt zu sagen, treff den Bremspunkt, treff die Linie richtig, schau, dass du den Reifen schonst. Das sind eigentlich immer die Momente, wo man ein bisschen schnell abschweift. Meine besten Rennen bin ich tatsächlich von der schlechten Startposition oder von einem Rennen gefahren, wo ich meinte, am Anfang ist es schon alles verloren, wo ich zum Beispiel rausgedrängt wurde, war an letzter Stelle und dann fährst du so auf einmal so befreit auf, weil sich alles löst, dieser ganze Druck löst sich. Jede Position, die du jetzt noch gewinnst, ist eigentlich, du kannst nur noch gewinnen, weil das Rennen ist schon vorbei und diese Momente, die lassen einen meist komplett aufleben. Mhm. Das ist Wahnsinn. Also man darf nicht zu viel drüber nachdenken. Man muss schauen, dass man gerade im Rennen möglichst viel instinktiv fährt. Im Qualifying, im freien Training ist es ein bisschen anders. Da muss man mehr mitdenken, um auch dem Team ein gutes Feedback zu geben, um das Motorrad besser zu entwickeln und besser vorzubereiten fürs Rennen. Aber im Rennen versuche ich möglichst viel nur nach Instinkt zu fahren.
Macht auch Sinn, weil du ja so viel trainierst, dass es auch irgendwann instinktiv wird.
Richtig.
Am Ende des Tages.
Richtig.
Puh, crazy, Mann. Also schon sehr intensiv, was du da machst.
Facettenreich alles, ja. Es ist irgendwie nicht so nur, oh, du musst eine gute Ausdauer haben oder du musst gut kommunikativ mit dem Team sein oder, sondern es ist...
Ja, vor allem, du musst nicht einfach nur gut Motorrad fahren können. So, weißt du, ich meine, wenn ich mir überlege, was bei dir da jetzt gerade alles dahinter steckt, du hast einen Mentalcoach, am Start stehen 10 Leute um dich rum, du musst gucken, wie stelle ich jetzt die Elektronik in mein Moped ein, oder in einem Motorrad.
Moped ist okay.
Wie stelle ich die Elektronik ein? Wie ist die Reifenmischung, die jetzt gerade vielleicht auch zu diesem Wetter passt? Wie habe ich mich, also nicht nur mit meinem Mentalcoach, sondern auch videoanalytisch auf dieses Rennen vorbereitet? Was ist letztes Mal gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Diesen State of Mind dann auch immer zu wechseln von Qualifying auf Rennen, dann instinktiv fahren. Und dann betreibst du ganz nebenher auch noch einen Insta-Kanal und hast Sponsoren am Start. Um dir das Ganze überhaupt selber finanzieren zu können. Weißt du, ich meine, also es ist eigentlich, bist du da so eine One-Man-Show, die überall so ein bisschen was machen muss, damit sie die eigentliche Tätigkeit überhaupt durchführen kann.
Das ist die krasse Sache bei uns im Rennsport, ja. Oder bei mir natürlich auch extrem, aber bei vielen anderen auch so. Im Endeffekt gibt es ganz, ganz viele Nebentätigkeiten, die wir tun müssen, die ich tun muss, um überhaupt Rennfahren zu können. Und dann ist dieser Punkt, über den wir jetzt eigentlich die ganze Zeit reden, das Rennfahren an sich, auf einmal nur noch ein ganz kleiner Aspekt, weil ich habe Sponsoren, die ich betreuen muss. Ich schreibe Sponsorberichte, ich schreibe Zeitungsberichte, ich betreibe Social-Media-Kanäle, 4 Stück. Ich mache YouTube, ich mache Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Das alles hacke ich durch, dann ist es natürlich noch die ganze Kommunikation mit den Herstellern. Ich kann ja nicht hingehen und alle über einen Kamm scheren, sondern du musst alles selbst vorbereiten. Was ist, wenn ich stürze? Muss ich ein Lederkombi einschicken? Brauche ich eine neue Patrone für meinen Airbag? Ist der Helm noch intakt? Diese ganzen Geschichten dann. Natürlich auch Essen am Wochenende. Keiner ist da so drin. Ich habe nicht für jeden Bereich diesen Spezialisten, der mir die Arbeit abnimmt. Also gerade auch was Essen angeht, was Medien und so angeht. Klar, ich habe meinen Papa, der mir da gerade in der Sponsorarbeit noch ein bisschen hilft, weil am Rennwochenende bin ich einfach zu busy dafür, dass ich da jetzt Sponsoren rumführen könnte, sondern da ist ein kurzer Smalltalk drin, aber ansonsten ist alles vollgepumpt mit Warm-up, Cooldown, Trainingsfahren, Besprechungen mit den Crew-Chief, dass ich da schon ganz froh bin, dass ich da noch jemanden habe, aber den Rest muss ich komplett selbst machen und das ist extrem viel Arbeit. Da bin ich froh drüber, dass ich Sportmanagement studiert habe, semi-virtuell, weil das mir in vielen Bereichen hilft. Und gerade dadurch, dass ich das Ganze mache, hilft es mir natürlich auch sehr viel weiter in anderen Bereichen, dass ich mich einfach auskenne. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich das Ganze abgeben könnte und nur noch Rennfahrer wäre.
Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Also das heißt, du hast neben der ganzen Rennfahrergeschichte auch mal noch so ganz nebenbei studiert.
Genau. Ja. Semi-virtuell. Also ich war jetzt nicht irgendwie an der Uni mit permanent Präsenzunterricht. Aber ja, ich habe semi-virtuell studiert, war damals gut, habe mit der Hochschule gesprochen, hieß, kann man machen oder können wir machen. Fördern da Sportler und ist genau darauf ausgelegt, dass Sportler ihre Sportart noch machen können. Und dann erschien mir das tatsächlich nach der Schule für die beste Möglichkeit. Ich habe tatsächlich nach meinem FOS-Abschluss mal ganz kurz als Putzkraft gearbeitet, weil ich mir dachte, okay, vielleicht ein bisschen halbtags putzen irgendwo und Rennfahren, das wäre schon das, aber war dann tatsächlich doch nicht so toll alles und dann habe ich mich für das Studium entschlossen.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, oder ich formuliere es als Frage, wie lange kannst du den Rennsport überhaupt machen?
Das ist abhängig von Person zu Person, also Valentino Rossi, der Goat unseres Sports, der hat es bis 42 gemacht. Aktuell sieht man einen Trend, dass die Rennfahrer immer älter werden. Also gerade, wenn ich auch in die Superbike-WM schaue, Johnny Ray mittlerweile auch weit über 30. Also ich denke schon, dass wenn man keine schlimmere Verletzung hat, dass man bis Mitte, Ende 30 fahren kann. Über 40 ist dann schon eine Ausnahme, weil man dann auch diesen jungen Instinkt ein bisschen verliert. Also es kommt auch darauf an, wie ist man denn mental noch drauf, wie hungrig ist man, weil irgendwann kann ich mir gut vorstellen, dass man einfach diesen Hunger und dieses, ja, wie soll ich es formulieren, du steigst aufs Bike und willst quasi jeden umbringen, du gehst da drauf und fährst wie ein Bekloppter am Limit und gehst einen Sturz ein, also das, wenn du das verlierst, dann ist es eigentlich vorbei oder natürlich, wenn eine Verletzung dich wegreißt, also ich schätze mal Anfang, Mitte 30.
Ist Zappo. Ja. Und weißt du, was passiert dann? Also ich meine, klar, dann hast du erstmal sehr viel Erfahrung und ich würde auch sagen, Profisportler sind immer so eine ganz, ganz besondere Art von Menschen, die halt einfach sich von innen heraus sehr, sehr krass für eine Sache motivieren können, weil ohne das geht's gar nicht. Und wir haben auch vorhin kurz darüber gesprochen, es ist ja auch nicht so, dass der Motorsport allgemein so ist wie im Fußball, dass du irgendwie es schaffst, from zero to hero zu kommen oder so, sondern es ist halt ein sehr hart umkämpftes Feld und es gibt halt dadurch, dass es auch ein globaler Sport ist, ich meine, Fußball ist auch ein globaler Sport, aber es gibt viel mehr Leute, die diesen Sport im Fußball zum Beispiel global machen, im Vergleich zu dem Motorsport.
Ja.
Und da gibt es halt, weil ihr eben nicht ein Team von 11 Leuten seid, sondern weil du eben alleine bist. Alleine das ist halt schon weniger. Und ja, also es ist einfach gut, glaube ich, sich dann auch langfristig so ein Stück weit abzusichern, weil was passiert, wenn es vorbei ist?
Richtig,
ja. Und nicht jeder wird Millionär und dann die große Motorrad-Werbefigur. Und dann ist es gut, was schon, wenn du eine Ausbildung hast oder wenn du einen Abschluss hast oder sonst irgendwas, wo du dann da nochmal ansetzen kannst. Ich meine, 33 ist auch noch kein Alter.
Ja. Nee, ich finde es auch extrem wichtig, auch wenn ich irgendwie zu Juniorfahrern hingehe, dass ich denen sage oder mit den Eltern spreche und sage, alles auf die Karte Rennsport zu setzen, finde ich nicht gut. Auch wenn es die Rennfahrer wollen, auch wenn es manche Eltern wollen. Aber der Bursche kann noch so talentiert sein. Manchmal sind es schon kleine Punkte, Momente in Zehntelsekunden, die alles wegreißen, die eine Verletzung herbeiführen, aus der man mental oder körperlich nicht mehr rauskommt. Deswegen ist es extrem wichtig zu sagen, ich baue mir nebenbei noch was auf, weil man kann nicht davon ausgehen, dass man Marc Marquez heißt und im Jahr mehrere Millionen verdient und dann mit Anfang 30 schon alle Schäfchen im Trockenen hat. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir alle nochmal in die Arbeit müssen, irgendwas arbeiten können, dürfen, vielleicht im Sport irgendwo unterkommen, aber da sind auch die Plätze natürlich begrenzt.
Klar. Und ich glaube auch, dass es was mit dir macht, wenn du dann, weißt schon, wenn du auf dem Motorrad hockst und sagst so, es hängt nicht alles daran, sondern du hast rein theoretisch noch Plan B.
Ja.
Klar, Plan A ist erstmal die Schiene zu fahren und da möglichst erfolgreich zu werden, weil sonst würdest du es ja gar nicht machen. Aber du hast rein theoretisch, wenn es hart auf hart kommt, noch Plan B und stehst dann nicht auf einmal vor dem Nichts.
Ja. Finde ich auch gut, wenn man nebenbei in die Arbeit geht oder wenn man studiert, weil man dann erst sieht, wie schön man es hat. Wie schön man es hat, wenn man doch noch die Möglichkeit hat, damit Geld zu verdienen, auch wenn es nur ein paar Jahre sind. Ja, das macht schon was mit einem. Also gibt es einen fünffachen Weltmeister aus der Türkei, der ist Kenan Sofoglu, der in Sachen Juniorarbeit extrem innovativ ist und da sehr voranschreitet. Also es gibt nicht viele gute türkische Fahrer, aber die, die es gibt, die fördert er. Und deswegen haben wir mehr türkische Fahrer in der Weltmeisterschaft wie Deutsche, was eigentlich total komisch ist. Also sollte eigentlich nicht so sein. Aber es gab, Crazy. Wie gesagt, damals einen guten Fahrer und der nimmt sich den an, organisiert den die Sponsoren und die müssen da quasi nichts mehr zahlen. Also die können sich nur aufs Rennfahren konzentrieren und einer seiner Fahrer hat es anscheinend dann an dem Rennwochenende oder danach mal doch ein bisschen zu ausgiebig gefeiert, bisschen mit Frauen, wie man es halt so kennt in dem Alter, und hat dann ihn in der Sommerpause dazu verdonnert, Brot in der Türkei an der Straße zu verkaufen, weil er sagt, ich möchte, dass du lernst, wie gut du es hast bei mir. Du darfst hier kostenlos Motorrad fahren und verdienst damit deinen Lebensunterhalt. Andere in deinem Alter müssen Brot auf der Straße verkaufen. Hat ihn damals, glaube ich, 6 Wochen lang Brot verkaufen lassen auf der Straße.
Sehr gut.
Ja,
ja, das macht das mit einem. Also ich finde es gut, wenn man dann so einigermaßen geerdet ist und so das große Bild nicht irgendwie aus den Augen verliert. Das
ja, sollte man nicht und viele große Sportler kommen auch oft aus dem, ich will jetzt nicht sagen aus dem Nichts, aber von schwierigen Verhältnissen. Die mussten ihren Weg nach oben kämpfen, mussten sich durchbeißen und das unterscheidet die dann meist doch von dem Rest.
Ja, ja, das hört man glaube ich auch öfter, dass gerade im Profisport, weil es einfach so ein Motivationsding ist, weil es einfach dieser Schweinehund, der überwunden werden muss, ist, gehe ich heute raus, gehe ich diese extra Meile nochmal, mache ich so lange, bis ich es nicht mehr falsch mache, oder warte ich einfach, oder mache ich es einfach nur so lange, bis ich weiß, wie es wirklich, wie es richtig geht, aber ich immer noch meine Fehler mache. Weißt du, ich meine, das ist ja das, was diesen großen Unterschied ausmacht. Und deshalb, wenn du aus schwierigen Verhältnissen kommst, dann bist du gezwungen dazu, diese extra Meile zu gehen oder das, was sich nach extra Meile anfühlt, zu machen, im Vergleich zu, wenn du, weiß ich nicht, die Rückenstärkung der Familie hast.
Genau, man muss immer aus weniger mehr rausholen.
Voll.
Und man hat dann oft keine anderen Optionen, zu sagen, ich mache das jetzt, das muss klappen.
100%, das ist absolut so. Ich überlege gerade, wir waren vorhin stehen geblieben bei der 125er, die du gefahren bist, und von 125er, lass uns das jetzt nochmal konsequent zu Ende führen. Von 125er ging es dann wie weiter genau?
Also ich bin damals den Junior Cup gefahren, genau, der eben dafür da war zu sehen, was haben wir denn für Talente in Deutschland, Österreich, Schweiz oder auch Belgien und so weiter, war da alles mit dabei, alles was um Deutschland rum ist und zu sehen, wer ist denn da gut und wen fördern wir weiter. Im ersten Jahr, wie gesagt, war es dann schwierig, weil ich doch noch wenig Erfahrung hatte, weil wir gemerkt haben, die Grundlage ist noch nicht so gut, auch wenn es dann gegen Ende hin deutlich besser war. Zweite Jahr habe ich dann erstmal mit einem absoluten Paukenschlag begonnen. Im ersten Rennen war ich irgendwie direkt Fünfter, obwohl ich die Jahre davor maximal, glaube ich, 14. geworden bin. Und im zweiten Rennen war ich auf einmal Platz 2. Und hinter mir waren 2 Fahrer, die ich kurz davor erst überholt habe. Also ich habe mich da schön nach vorne gearbeitet. Und in der letzten Kurve ist mir dann das Vorderrad eingeklappt.
Nein.
Ich wäre dann Tabellenführer gewesen in meiner zweiten Saison, im zweiten Rennen. Bin dann damals gestürzt und danach bin ich ein bisschen schwieriger in den Tritt gekommen, habe aber dann in dem Jahr noch ein Podium eingefahren. War super, konnte die zweite Saison auch in den Top 10 beenden, was gut war. Aber wir haben dann damals auch gemerkt, okay, jetzt das alles noch selber zu machen, wird zu professionell. Es gab professionelle Teams mit Mechanikern und wir haben das bis dahin immer noch alles selber gemacht. Mein Papa, der kein gelernter Mechaniker ist, der halt einfach auch ein bisschen schrauben konnte, weil er privat geschraubt hat. Wir hatten einen Mechaniker dabei, der aber gelernter Automechaniker war, den wir durch Bekannte kennengelernt haben, der da einfach Leidenschaft und Bock drauf hatte, auf den ich auch noch dankbar bin, weil der das Ganze auch umsonst für uns gemacht hat. Also wir hätten den auch nicht bezahlen können. Dann sind wir ein drittes Jahr reingestartet, wo wir gesagt haben, okay, wir können es nicht finanziell auf dem Niveau betreiben wie andere, aber wir können uns ein bisschen Rat dazu holen, der uns natürlich auch etwas Geld gekostet hat, aber das haben wir dann gemacht. Und dann sind wir von Anfang bis Ende um die Meisterschaft mitgefahren. Im Endeffekt war es dann ein bisschen traurig, weil die eine Disqualifikation vom ersten Rennen im vorletzten Rennen wieder zurückgezogen haben. Damals, ich wäre dann, wenn es Stand so geblieben wäre, Meisterschaft Zweiter gewesen und hätte im letzten Rennen um die Meisterschaft mitkämpfen können, nachdem die Disqualifikation, muss man sich vorstellen, vom ersten Rennen im vorletzten Rennen wieder zurückgenommen haben, hat die ganze Tabelle durcheinander geschmissen, war ich Dritter mit nur sehr geringen Chancen um den Meistertitel. und bin dann zwar im letzten Rennen noch um den Meistertitel mitgefahren, bin aber dann nur Dritter geworden, was natürlich fürs dritte Jahr auch super gut war. War dann damals auch auf den Schirm von Leistungszentren, von der Förderung von DMSB. Bin aber damals nicht reingekommen, da der Gewinner schon gefördert wurde. Und dann hieß es, okay, der ist dann quasi letztendlich für die besser. Und dann war es ein bisschen für uns schwierig, weil wir diese Förderung eben verfehlt hatten damals. Und dann einfach die Kosten, um aufzusteigen in eine der deutschen Meisterschaftsserien, zu hoch war. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir machen. Und es war dann damals für mich vielleicht mental erstmal ein bisschen ein Abstieg, aber wir sind dann in eine normale Cup-Serie gegangen, also keine deutsche Meisterschaft oder irgendwas Ähnliches. Ich bin dann damals in den Triumph-Cup gegangen, einfach mit dem Hintergrund, dass wir sagen, wir brauchen was Bezahlbares. Es muss aber auch ein Fortschritt da sein und es war dann damals einfach eine 675er Triumph. Heißt für mich, ich konnte dann in einem, ja, nicht ganz so hohen Niveau wie auf deutscher Meisterschaft das Fahren lernen auf einem größeren Motorrad, quasi in der mittleren Kategorie. Bin das dann damals auch gefahren, habe den Cup im ersten Jahr direkt gewonnen, bin dann im nächsten Jahr noch bis in den anderen Cup gefahren, bin damals Zweiter geworden mit zwei technischen Ausfällen Anfang des Jahres, also war dann sehr gut und dann haben wir nach den beiden Jahren dann doch ein paar mehr Sponsoren zusammenbekommen und gesagt, okay, ich dann mich mit Papa beratschlagt und mit Mama natürlich auch, habe ich gesagt, okay, ich will es nochmal wissen, ich will wissen, wie weit es geht und damals gab es den European Junior Cup, eine europaweite Nachwuchsserie auf gleichen Bikes, quasi die Einstiegsserie in die Superbike-Weltmeisterschaft und habe mich für die damals beworben, da musste man sich bewerben, wurde dann damals auch genommen, was cool war und hatte dann, das war 2016, ein Jahr im European Junior Cup, was sensationell war. Also ich bin direkt bester Rookie geworden, war 9. oder 10. gesamt, was extrem gut war für mein erstes Jahr, bester Deutscher, bester Rookie. Bei meinem Heimrennen stand ich in der ersten Startreihe, bin dann leider im Rennen unter Mischbedingungen gestürzt, aber es war ein Wahnsinnsjahr und ich kannte eigentlich nur die eine deutsche Rennstrecke, die anderen Strecken kannte ich nicht und wir hatten nur sehr geringe Trainingszeit. Deswegen war das unter dem Gesichtspunkt betrachtet sehr gut. Aber im Jahr darauf wurde diese Klasse eingestampft, also die Chance, um da dann zu sagen, wir fahren in der Klasse vorne mit, weil der Gewinner bekam immer ein Jahr in der WM dann umsonst, konnten wir nicht mehr machen. Weil die Superbike damals dann hinging und sagte, wir wollen jetzt wie in der MotoGP auch ein Dreiklassenformat. Damals hatten die nur zwei Klassen und dann eben diese Junior-Nachwuchsserie. Mein Vorteil dabei war aber dann, dass ich in dieser Klasse so gut abgeschlossen habe, dass ich einen Platz in der WM bekommen habe. Damals neue WM-Klasse, neue Motorräder, keiner wusste, welches Motorrad ist gut. Ich bin dann damals für ein italienisches Team 2017 gefahren, mit der Honda, 500er Honda, die sehr unterschiedlich war zu den anderen Motorrädern. Damals gab es Kawasaki, Yamaha, Honda. Mhm. Und die Honda hatten bloß zwei Teams. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, mein Team meinte am Anfang, okay, könnte der Lucky Punch werden, war genau das Gegenteil.
Okay.
Das Motorrad war sehr unterschiedlich zum Rest, war deutlich schwieriger. Man hat es dann versucht, mit so einem Reglement hinzubekommen, unterm Strich gesagt, war es ein extrem schwieriges Jahr. Wir hätten fahrerisch deutlich mehr reisen können, aber das Motorrad hat einfach oft nicht mehr zugelassen. Wir hatten aber zwei Tests und bei beiden Rennstrecken, wo wir testen waren, das war einmal Aragon und einmal Lausitzring in Deutschland, sind wir ins Q2 gekommen, also zu den 10 schnellsten Fahrern, was schon in der Weltmeisterschaft extrem gut war. Und war bei meinen Heimrennen auch auf der 6. Startposition, was extrem geil war. Nur damals ist mir im Rennen dann auch die Schaltanlage runtergebrochen in der letzten Runde, bin dann noch ein bisschen zurückgefallen. Genau, und dann war ich 2017 in der WM und dann haben wir damals gesagt, okay, nochmal für so ein Team zu fahren, sei mal ein unterklassiges Team mit keinem Top-Material, macht keinen Sinn, weil es dann einfach auch nur Geldverbrennung ist. Und haben dann mit ein paar Top-Teams telefoniert, aber die Summen, die aufrufen wollten, waren utopisch. Also die konnte ich nicht bezahlen und die, ich weiß nicht, ob man das überhaupt auch bezahlen will, selbst wenn man es hat, gab anscheinend dann damals Fahrer oder gibt es immer noch, die das Geld haben und es bezahlen, aber wir haben das nicht gemacht und dann durch einen guten Freund und Manager kam ich dann in die deutsche Meisterschaft, in die mittlere Kategorie und um es kurz zu machen, dort war ich dann einige Jahre in der Supersport 600 für Kawasaki, habe mich dann 2021 bereits am dritten Event an der Schulter verletzt, war eigentlich das Jahr, wo ich gemeint habe, okay, jetzt könnte ich um die Top-3-Position mitfahren. Hat sich aber dann rausgestellt, dass das auch das Jahr war mit der höchsten Qualität in der Klasse seit unglaublich vielen Jahren. Also sind viele Fahrer aus der Weltmeisterschaft zurückgekommen und war ein unglaubliches Niveau damals. Habe mich leider dann ziemlich früh verletzt in der Saison und habe dann letztes Jahr die Zeit genutzt, die ich frei hatte mit meiner Verletzung, um mich da ein bisschen umzuhören und habe dann den Deal eingetütet für eben dieses Jahr IDM Superbike mit dem Team Kiefer Racing. Kiefer Racing, sehr bekanntes Team, die in der Moto2-Weltmeisterschaft mit Stefan Bradl, dem deutschen Rennfahrer oder dem besten deutschen Rennfahrer, den es eigentlich in den letzten Jahren gibt und einzigen MotoGP-Fahrer, damals Weltmeister wurden, mit Danny Kent Weltmeister wurden, ein Team, die sehr viel Erfahrung hatten, die zu Unrecht aus der Weltmeisterschaft dann rausgekickt wurden, einfach weil sie keine kleinen Teams mehr haben wollten, sondern nur noch so große Teams wie Petronas, die dann in allen drei Klassen, also MotoGP, Moto2 und Moto3 vertreten waren. Und zu meinen Gunsten sind die dann in die IDM gewechselt und jetzt bin ich hier bei Kiefer Racing dieses Jahr und habe mich extrem wohl gefühlt. War im ersten Jahr, denke ich, deutlich schneller, wie wir erwartet hätten, nachdem was die letzten Jahre war und was mit der Verletzung und allem war, weil ich das sehr lange auch nicht fahren konnte und auch nicht wusste, ob es nochmal so wird, wie es davor war. Deswegen war das eigentlich ein überaus positives Jahr.
Geil. Ja. Das heißt, wann geht's jetzt los?
Für nächstes Jahr dann wieder. Mhm. Also aktuell Stand heute, welchen haben wir heute, habe ich noch keinen Vertrag.
Okay.
Also ich habe noch keinen Vertrag für nächstes Jahr. Wir machen das meistens nur auf Einjahresverträge im Rennsport. Nur in der Weltmeisterschaft in den höheren Klassen sind es echt dann Mehrjahresverträge. Das heißt, noch habe ich keinen Vertrag. Wir sind gerade in den Verhandlungen. Wenn es dann aber alles klappt, so wie wir uns das hoffen, beide Parteien, dann geht es meist zum März los zum Testen. Da legt man dann ein Testprogramm in Spanien ein, wo man sagt, man ist 1-2 Wochen unten in Spanien oder länger. Die Konkurrenz, die dann ein bisschen mehr Budget hat, die ist jetzt schon und macht den zweiten Stint in Spanien, wo wir noch gar keinen Vertrag haben. Aber das ist natürlich das, was im Rennsport immer der ausschlaggebende Punkt ist, das Geld. Aber für uns geht es dann im März mit Testen los und Anfang Mai ist dann das erste Rennen am Sachsenring.
Anfang Mai, okay.
Ja.
Zum Geld habe ich auch noch eine Frage, weil wir ja vorhin auch schon darüber gesprochen haben, dass gerade in der Formel 1 zum Beispiel, wenn es darum geht, irgendwie Formel 3, Formel 2 zu fahren und so weiter, ganz oft irgendwie Rich Kids oder Families da einfach dahinter stecken, die sowas überhaupt finanzieren können, weil es einfach ein teurer Sport ist. Du hast gerade gesagt, diese Prototypen-Bikes alleine, die zu leasen oder zu mieten, ist einfach schon oder kostet richtig viel Asche. Was glaubst du, wie viel, also musst nicht beantworten, aber was glaubst du, wie viel habt ihr da schon reingesteckt in deine Motorsportkarriere?
Puh, also das ist, glaube ich, unbeantwortbar. Also wie viel wir schon in meine Rennsportkarriere reingesteckt haben. Ich kann aber tatsächlich was immer relativ interessantes paar Preise nennen, was so eine Saison kostet. Also ich weiß, dass wenn ich jetzt in die mittlere Kategorie der Weltmeisterschaft, also in die Supersport 600, einsteigen wollen würde, beginnen da die Preise ab 200.000 für ein Jahr.
Für ein Jahr.
Was man dann natürlich im besten Fall mit eigenen Sponsoren aufbringt oder noch mit eigenem Geld. 200.000 in ein Jahr ist aber dann auch kein Spitzenteam. Also Spitzenteams verlangen dann schon deutlich mehr. 300.000, 400.000 ist dann okay oder normal. Und geht leider Gottes, muss man sagen, so weit, dass gerade so Supersport 600 Weltmeisterschaft, dass selbst jemand, der Weltmeister wird, teilweise noch zahlen muss. Weil die Teams sagen, okay, wir wissen, wir stellen das beste Bike und klar kannst du wieder bei uns Weltmeister werden, aber es könnte wahrscheinlich ein anderer guter Fahrer auch und entweder du bringst uns die 200.000 oder wir holen es uns woanders her.
Nee.
Doch. Und klar, es ist irgendwie, und das ist das Einzige, was ein bisschen schade ist bei uns, nicht so wie, der ist nochmal ein Prozent besser wie der andere Fahrer und ich sehe da Vorteile in dem und hier Vorteile in dem, sondern es ist nur so, okay, er schert alle ein bisschen über den Kamm, sagt, ihr seid alle ähnlich gut und ich nehme dann den mit dem meisten Geld. Ist meist so. Klar, umso höher es geht, umso mehr geht es dann auch ums Talent. Also eher dann in Richtung MotoGP Superbike sehen. Da ist es dann schon eher, dass die Verträge natürlich auch nach Geld und nach Talent gemacht werden. Aber was Sponsoren betrifft, man muss ja nur in die Formel 1 schauen. in der MotoGP mittlerweile zum Glück nicht mehr so, aber gab es auch viele Jahre lang Bezahlfahrer, wo man sich denkt, kann doch nicht sein, das ist die höchste Klasse der Welt mit den besten 20 Fahrern der Welt und da fährt einer mit, wo es vielleicht 50 bis 100 Fahrer gibt, die deutlich mehr Talent haben, aber der fährt nur mit, weil er einen großen Sponsor hat oder weil sein Papa ein Betreiber von einer Rennstrecke ist.
Krass.
Ja.
Also vor allem, das ist ja auch echt richtig viel Geld.
Das ist richtig viel Geld.
Finanzierst du dir das gerade auch größtenteils durch Sponsoren oder musst du da, zahlst du auch noch drauf?
Ich zahle auch noch drauf, würde ich sagen. Also wir versuchen natürlich, das immer möglichst gering zu halten, aber man kommt da irgendwie nie 0 auf 0 raus. Und wenn ich das mit meinem Kleingewerbe genau rechnen würde, dann zahle ich jedes Jahr drauf, weil allein die Spritkosten übernehmen jedes Mal ich. Die privaten Trainings übernehmen jedes Mal ich. Glas, Essen und so weiter. Das ist was ganz Normales, was man selbst übernimmt. Aber ich kann mit den Sponsorensummen, wenn überhaupt, gerade so die Summe decken, die ans Team rausgeht.
Okay.
Und dann ist natürlich meist so, dadurch, dass wir vom Budget so knapp sind, dass ich eigentlich nicht das trainieren könnte, was ich gerne wollen würde, um vielleicht dann noch die paar Zehntelsekunden besser zu fahren oder noch routinierter zu sein auf dem Motorrad. Also da sind wir dann natürlich auch auf einem Niveau, wo ich sage, oder auf einem Level, der mehr Geld hat, kann mehr trainieren, kann der bessere Fahrer werden.
Ja.
Das ist dann schwierig auch herauszufinden, wer ist denn der talentierteste Fahrer, weil dafür müsste man dann irgendwie ein Testverbot einlegen.
Ja. Ja, und dafür machst du auch die ganzen, oder was heißt dafür, aber unter anderem bringt er natürlich dann auch deine Reichweite durch Instagram, TikTok, YouTube und so weiter und so fort, bringt dir dann wieder was, weil das ist natürlich auch wieder attraktiv für Sponsoren, weil dann einfach mehr Leute diese Sponsorenlogos sehen.
Genau, ist richtig. Instagram und Facebook und YouTube und so weiter ist das neue, würde ich sagen, die neue Werbung, die man normalerweise so vor ein paar Jahren noch von der Verkleidung kennt. Also jeder weiß es, okay, Repsol ist der Hauptsponsor von Repsol Honda. Repsol Honda, so heißt das sogar das Team. Und in Zukunft wird es immer mehr dorthin gehen, dass man sagt, wie viel Reichweite hat denn der Fahrer? Okay, wir holen uns den Fahrer, weil dadurch sehen wir uns erst. Ja. Weil keiner vielleicht dann den kleinen Sponsor sieht, der unten auf der Verkleidung ist. Aber wenn jemand mit viel Reichweite den Partner gut platziert und dann auf Instagram gut bewirbt und vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagt, das viel, viel mehr, eine viel größere Auswirkung hat.
Was heißt da dann am Ende des Tages, dass vielleicht gar nicht der talentierteste Fahrer dann irgendwann gewinnen wird, sondern der sich am besten verkauft, weil der dann wiederum die größeren Sponsorengelder bekommt und der dann wiederum mehr Trainingsrunden fahren kann, weil er sich's leisten kann, deshalb besser wird und so weiter. Also am Ende des Tages kannst du darauf hinauslaufen, dass derjenige, der sich am besten verkaufen kann oder dann seinen Sponsor am besten verkaufen kann, gewinnt.
Könnte sein. Glaube ich tatsächlich nicht, aber ich habe die Befürchtung, dass von den Personen, die sich einfach in Anführungszeichen, muss ich sagen, nur gut verkaufen können, aber vielleicht nicht das hundertprozentige Talent haben von anderen Fahrern, immer mehr von denen in solchen Klassen fahren werden. Also, dass es immer mehr Leute gibt, weil dieses, einfach Instagram und so weiter essentiell ist und diese Leute, die dann die Reichweite haben, die Sponsoren haben, trainieren können und das Ganze deutlich früher zu einem Beruf machen können, wie es ein reiner Rennfahrer kann. Das heißt, eigentlich musst du Rennfahrer und YouTuber zugleich sein. Eins von beiden alleine funktioniert nicht, außer du bist schon in der Superbike- oder MotoGP-Klasse angekommen. Dann kannst du sagen, ich stelle jemanden ein, ich drücke dir das Handy in die Hand, mach mein Instagram so authentisch wie möglich. Aber ansonsten musst du es machen und ich mache es auch. Ich gebe da auch mein Bestes, aber ja. Ich sehe mich da nicht ganz so drin, dass ich sage, ich werde noch der Instagram mit 200.000 Followern, dass das Ganze ein Selbstläufer wird, sondern ich versuche da möglichst viel rauszuholen. Ich habe, glaube ich, gerade um die 2.200, wo ich für das, was ich selber mache, ganz stolz drauf bin und dafür, dass Rennsport eine Randsportart ist. Aber ich werde es nie so machen können wie die großen deutschen YouTuber, die dann wirklich für Rennställe fahren und auch Sponsoren tatsächlich haben, was sie sich auch verdienen, weil letztendlich haben die Reichweite und können dann die Personen beeinflussen, Sachen zu kaufen oder nicht.
Ja, das muss man halt am Ende schon sehen, gell? Es ist ein hartes Geschäft. Extrem also klar, hart. Du hast da schon Spaß dran und so weiter, aber am Ende des Tages kostet das erstmal Geld und am Ende des Tages ist es ein Geschäft zwischen mehreren Parteien.
Ja.
Und das ist im Fußball so, das ist im Rennsport so, das ist überall so. Und die Summen sind halt immer so ein bisschen unterschiedlich.
Ich glaube halt dadurch, dass Rennsport in Deutschland nicht so bekannt ist, geht es den Firmen eher darum, wer hat denn die Reichweite, wer gewinnt denn die deutsche Meisterschaft. Also wenn ich mir anschaue, die großen deutschen YouTuber, die haben dann 100 bis 200.000 Follower und der mehrmalige deutsche Meister Markus Reiterberger, glaube ich, hat aktuell 36.000. Aber da ist natürlich dann 36.000, der Mann war auch schon in der Weltmeisterschaft unterwegs. Das sind dann viele auch international. Also klar, da gehen die Firmen ganz logisch schon und sagen, ah, von den 200.000, da treffe ich, habe ich eine sehr gute Chance, dass ich einen jungen deutschen Zweiradfahrer auf der Straße treffe, der sich dafür interessiert.
Ja. Wie siehst du die Zukunft von dem Motorsport, insbesondere vom Zweiradsport?
Schwierig.
Okay.
Schwierig, muss man natürlich mehrere Punkte betrachten, aber was Nachwuchs angeht, dadurch, dass ich den Julian unterstütze, merke ich, dass es schwierig wird, weil einfach sich normale Familien das nicht mehr leisten können und in dem jungen Alter gehen schon alle hin und sagen alles oder nichts, kommen dann mit großen LKWs an, mit Coaches, mit Mechanikern, die schon internationale Erfahrung haben und gehen dann quasi mit ihren Kids all in. Und du kannst nicht mehr hingehen und sagen, wir filtern heraus, wer ist denn hier der Talentierteste, sondern es kommen wieder nur schon in der kleinsten Serie die weiter, die das meiste Geld haben, am meisten trainieren gehen. Und dann tut es mir gerade beim Julian leid, weil einfach seine Familie auch finanziell nicht jedes Wochenende trainieren gehen kann. Und ich bin der Meinung, der hat sehr viel Talent, weil ich mir das anschaue, wie er fährt, wie viel er rausholt für das, dass er so wenig trainiert. Und da weiß ich nicht, ob das so in die richtige Richtung geht. Aber klar, man muss da irgendwie auch auf internationaler Ebene mithalten. Auf der anderen Seite ist es auch immer eine Konkurrenz unter den Sportarten. Also man muss sagen, es ist ja nicht so, oh, wie gut ist denn der Rennsport und wo steht er, sondern man muss immer sagen, wo steht denn der Rennsport verglichen zum Fußball, zum Handball, ja, zum Basketball, zur Formel 1. Und da gibt es natürlich viele Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, unter anderem auch das Thema Nachhaltigkeit, das auch wir angehen müssen und wir auch schon angehen, aber denke ich, wo noch deutlich mehr Fahrt aufnehmen muss.
Glaubst du, es wird kommen, dass ihr dann irgendwann mit E-Motorrädern oder mit Wasserstoffmotorrädern die Runden dreht?
Definitiv. Ich bin definitiv davon überzeugt, dass es in Zukunft andere Ideen geben wird, ob das jetzt das reine Elektrobike ist oder irgendwelche anderen innovativen Ideen. Das wird sich dann rausstellen. Aber es wird sich was tun müssen, weil klar, wir alle sehen, wie der Klimawandel vorantreibt und dass man da was tun muss. Man muss es natürlich auch immer realistisch betrachten. Ich habe darüber auch meine Bachelorarbeit geschrieben, weil es mich auf der einen Seite interessiert und es auch für die Vermarktung im Rennsport extrem wichtig ist. Es ist nicht so, dass es jetzt diese 20 Bikes sind im Kreis, die fahren, die für den hohen CO2-Ausstoß sorgen, sondern es sind immer die Zuschauer, die über 90% von den CO2-Emissionen an so einem ganzen Rennwochenende dazu tragen. Und da
weil die da hinfahren und wieder heimfahren.
Weil die hinfahren mehrere hundert Kilometer und weil die heimfahren. Das ist dann nicht dieses 50, also ein Rennen von uns hat 50 Kilometer an Länge, indem wir dann 15 Liter verheizen. Das ist es definitiv nicht, sondern es sind meist die Zuschauer, ohne da auf jemanden mit bösen Finger zu zeigen. Aber wenn ich es natürlich umkehre, ist es allergleiche auch für ein Musikevent irgendwie. Da kommen die Zuschauer, die hinterlassen Dreck, die reisen an und die Bands kommen genauso mit LKWs. Also da machen unsere Bikes, die im Kreis waren, nicht viel aus. Aber genauso muss ich sagen, sind ja wir dafür verantwortlich, Motorräder zu entwickeln, die zukunftsfähig sind und die kein CO2 ausstoßen, dass wiederum die Zuschauer auf unsere Rennen anreisen können, CO2-neutral. Und dafür, finde ich, sind wir verantwortlich, dafür sind die Werke verantwortlich, Bikes zu produzieren, die CO2-neutral unterwegs sein können. Und Rennsport, der dort vorhandene Wettkampf ist dafür der größte Treiber, um solche Sachen möglichst schnell voranzubringen.
Der Rennsport ist ja insgesamt ein riesengroßer Innovationstreiber, weil ja jedes Team, also da geht es dann wirklich ums Gewinnen, weil ich glaube, mit der Formel 1 kann man es immer noch mal besser in Verbindung bringen, weil Deutschland ist einfach ein Autofahrerland und mehr Leute kennen die Formel 1. Aber egal, ob das jetzt die Formel 1 ist oder der Rennsport im Motorradbereich, Der Gewinner ist der, der die meiste Aufmerksamkeit am Ende des Tages bekommt. Weil man davon ausgeht, bester Fahrer, bestes Bike.
Richtig.
Weil das immer mit Hand in Hand geht. Und wenn da, also da sitzen ja auch die Ingenieure, die am meisten Bock auf dieses Thema haben. Da sitzt keiner, der sich gedacht hat, oh ja, weiß ich nicht, was ich machen soll, dann studiere ich halt mal irgendwie, weiß ich nicht, Maschinenbau oder sowas und gehe dann halt in irgendeinen Rennstall, sondern die Rennställe suchen sich die Besten der Besten aus, die auch wieder am höchsten motiviert sind in dem, was sie da tun, damit am Ende des Tages das bestmögliche Ergebnis rauskommt. Und deshalb bin ich auch überzeugt davon, dass der Rennsport ein großer Innovationstreiber sein kann, weil sich keiner einen Prototypen für eine Mille leasen wird, nur damit da irgendwie in Anführungszeichen Testkilometer draufgefahren werden, weil das ist es ja am Ende des Tages dann wieder übergeordnet. Weißt schon, wenn ich mir jetzt anschaue, dass große Konzerne auch in die Formel 1 wieder einsteigen, da werden ja auch Testkilometer in Anführungszeichen gefahren und der direkte Vergleich zur Konkurrenz von anderen Herstellern gefahren. Und
richtig,
ja. Das ist genau der Punkt, der dann beim Motorradrennen, genauso wie beim Autorennen und so weiter und so fort, stattfindet.
Das ist richtig, ja. Auf der einen Seite hat man natürlich im Autosport sowie im Motorradsport, das ist die Plattform, wo sich die Werke am besten platzieren können.
Ja.
Also es macht für Yamaha zum Beispiel keinen Sinn, Werbung im Fußball zu schalten, weil ihre Zielgruppe schaut höchstwahrscheinlich Motorradrennen an.
Klar.
Aber auf der anderen Seite ist es, wie du sagst, es macht unheimlich Spaß und es hat mir dieses Jahr so viel Spaß gemacht, mit diesen im positiven Sinne Freaks zu arbeiten, die es lieben, Daten zu analysieren und neue Teile zu produzieren. Und ja, klar, der Grund, warum so viele Hersteller jetzt wieder in die Formel 1 einsteigen, der Grund, warum so ein Boom in der MotoGP ist, weil es sich gut vermarkten lässt, weil man die Zielgruppe hat und weil jetzt halt auch Sachen entwickelt werden, die relevant sind dann für Straßenmotorräder oder Straßenautos. Ja, klar, Audi steigt jetzt nicht wieder ein, weil sie sagen, wir fahren Elektro auf der Straße und das hat alles gar keinen Sinn miteinander, sondern die wissen natürlich auch genau, das, was wir da in Zukunft entwickeln werden, ist relevant für das, was wir auch auf der Straße bringen.
Welche, oder kannst du über die Innovationen reden, die du da schon gesehen hast oder ausprobieren darfst?
Also für uns auf nationaler Ebene sind es eher weniger Innovationen. Es sind natürlich schon Sachen wie Quickshifter zum Beispiel, der die letzten Jahre da den Durchbruch gemacht hat, was schon länger dabei ist. Bedeutet, wir schalten beim Motorrad ohne Kupplung hoch und runter. Macht das Ganze angenehmer zu fahren und ist jetzt auch schon bei den Straßenmotorrädern.
Das ist ja wie bei der Rallye, oder? Bei der Rallye hauen sie ja auch die Gänge einen nach dem anderen einfach nur
richtig,
rein.
Richtig, ja. Oder beim Autofahren, man sieht es ja, dass die am Lenkrad einfach nur hoch und runter tippen, da gibt es keine Kupplung mehr. Und das ist natürlich so ein MotoGP, heißt es mittlerweile Seamless-Getriebe, die haben da gar keinen Verlust mehr an Leistung. Das ist eine lineare Leistungslinie, die durchzieht, selbst wenn die hochschalten. Bei uns ist das nicht so, wir müssen nicht mehr kuppeln, wir bleiben voll am Gas und drücken rein, da wird kurz die Zündung unterbrochen, der nächste Gang kommt rein und solche Sachen haben zum Beispiel Straßenmotorräder auch schon. Natürlich bin ich da jetzt als nationaler Fahrer nicht direkt an der Entwicklung beteiligt, aber wo ich zum Beispiel direkt an der Entwicklung beteiligt bin, ist bei Ausrüstung. IXS, mein Hersteller vom Lederkombi, mit denen arbeite ich Hand in Hand zusammen. Wir entwickeln neue Handschuhe, wir entwickeln Lederkombis. Wenn ich Probleme habe, sag, hey, mir wäre es lieber, wenn ich da ein bisschen mehr Stretch habe, da ein bisschen mehr Platz. Der Handschuh geht nach dem ersten Crash an der Naht auf, dann versetzen wir die Naht beim nächsten Mal. Also da sind wir direkt in der Innovation betroffen und natürlich kriegt dann, wenn so ein Handschuh ausgereift ist und wir sagen, passt, ne, der Prototyp, der ist gut genug, dann geht der letztendlich auch an den Kunden raus und wird so produziert in Masse. Und so ist es natürlich auch mit den Bikes. Nur mit den Bikes ist es extremer in der MotoGP. Dort hat man über die letzten Jahre hinweg viel mit Winglets gearbeitet, mit Flügeln, wie man es von dem Düsenjet kennt. Einfach, dass mehr Kraft das Bike am Boden drückt. Was jetzt natürlich für den Tourenfahrer auf der Straße nicht relevant ist. Aktuell tüftelt man viel an Ride-Height-Devices, bedeutet, dass man unterm Fahren einfach das Heck absenken kann, um mehr Traktion zu bekommen. Ja, aber letztendlich darf man da auch den Faden nicht verlieren und muss da dabei bleiben, dass solche Dinge auch beim Endkunden ankommen. Soweit ich weiß, will die MotoGP oder wird die MotoGP ab 2023 oder 2024 mit nachhaltigem Treibstoff fahren, also CO2-neutral dann auch vom Treibstoff her. Und das
also
sind natürlich
mit E-Fuels dann, oder?
E-Fuels, ja, quasi, richtig. Das ist auch wieder interessant, weil man muss dann da die Motoren anders abstimmen. Und wenn das funktioniert, dann kann man da natürlich auch hingehen und das serienfertig produzieren oder ausrichten oder für die Motorräder auf der Straße verwenden.
Geil.
Ja. Weil gerade im Zweiradsport haben wir den Luxus und das Problem zugleich, dass es eher ein Freizeitmittel ist wie ein Fortbewegungsmittel. Das Auto ist dann doch mehr, ich will in die Arbeit, ich will hierhin, ich will dahin, ich fahre in den Urlaub.
Motorrad, ich übernachte drin.
Motorrad ist dann doch eher so, ich will den Wind in meinen Haaren, ich will jetzt Spaß haben, ich will nach der Arbeit irgendwie eine Runde drehen, am Wochenende in den Pass fahren. Und da haben halt dann viele nicht so viel Bock drauf zu sagen, ich nehme ein Moped, das das Doppelte an Gewicht hat, aber nur halb so weit kommt und noch gar nicht weit entwickelt ist, wenn ich jetzt auf Thema Elektro schaue.
Elektro,
Ja,
klar, das macht, also verstehe ich auch. Und das macht wahrscheinlich auch gewichtstechnisch im Rennsport wenig Sinn, weil klar, die Beschleunigung ist das eine, aber du musst das Ding ja auch runterbremsen.
Richtig, ja, und wenn so Motorräder dann stürzen, wenn ich jetzt gerade die Moto E anschaue, dann ist es schon schwierig, weil eben die Mopeds so schwer dann auch sind. Und wenn so viel Gewicht dann mal sich im Kiesbett aufstellt und ins Rollen kommt, ist es natürlich, machen 100 Kilo mehr schon sehr viel aus.
Ja klar.
Ja.
Man versucht ja auch überall, also wir brauchen nicht überall Carbon einbauen und dann einen dicken Akku und einen fetten E-Motor. Dann ist auch wieder alles hinfällig, was ich meine.
Aber es ist auch ein spannendes Thema. Ja. Ich freue mich da schon zu sehen, was die Zukunft bringt, ob es dann der E-Motor sein wird oder E-Fuels, wo auch immer es hingeht. Ich finde Innovation immer sehr spannend. Also ich mache das gerne mit und ich verändere mich da auch gerne. Es gibt natürlich viele, die immer gerne an dem festhalten würden, was es gab. Aber Veränderung ist normal.
Klar, das gehört mit dazu. Weil sonst, also wenn du die Veränderung nicht zulässt, dann bleibst du stehen. Und Stillstand ist Rückschritt.
Stillstand ist Rückschritt, ja. Der Spruch kam jetzt auch gerade in den Kopf.
Ja, aber es ist am Ende des Tages so.
Ja.
Aber ja, um deinen Gedanken auch nochmal aufzugreifen mit, wenn, dann will ich ja irgendwie rausfahren und dann die Luft spüren und so weiter. Das ist schon ein krasses Freiheitsgefühl, glaube ich, weil du einfach näher an der Straße bist. Ich folge gerade so einer auf Instagram, Affin mit Bike heißt die. Weiß nicht, ob du die auch schon gesehen hast. Die ist mit 19 oder so nach dem Abi, hat eine schwere Krankheit hinter sich gehabt, ist dann einfach losgefahren mit dem Motorrad, hat irgendwie 400 Euro in der Tasche gehabt und ist einfach mal drauf los. Und das passt so gut zusammen, weil dieses Motorrad einfach eine gewisse Risikobereitschaft voraussetzt. Und dann das auch noch mit dazu, unfassbar geile Story, hat mir das Hörbuch von ihr angehört. Wie gesagt, hat einen eigenen Instagram-Kanal. Und mich juckt's, wenn ich das sehe, juckt's mich richtig, einfach mit der Hängematte oder einem Zelt mit einem Koffer hinten auf ein Moped zu steigen und loszufahren, weil du einfach noch freier bist.
Ja.
Du kannst ja auch dann einfach, weiß ich nicht, soll man nicht machen, ich weiß, aber an der Schranke vorbeifahren, einfach in so ein Waldstück reinfahren, einfach vielleicht irgendwo hinfahren, wo du vielleicht nicht unbedingt hin sollst, aber das sind ja genau die Orte, die so nice sind, weißt du, ich meine.
Das ist richtig, ja, Motorradfahren hat nochmal ein ganz anderes Freiheitsgefühl. Ich, wenn mit meinen Eltern spreche oder mit der Generation vor uns, mit den Eltern von meinen Freunden, die waren alle mit dem Motorrad in Urlaub und die berichten alle nur positiv, wie toll das war, da rumzufahren mit möglichst kleinem Gepäck. Und mittlerweile tendieren wir dazu, alles möglichst schön zu haben, 4-Sterne-Hotel, all-inclusive, aber ich finde, die kleineren Dinge, die haben oft viel, viel mehr. Und dann mit dem Motorrad kleines Gepäck irgendwo hinzufahren, wo kein anderer Mensch hinkommt, wo man nur für sich ist, ist
schon geil. Ich,
extrem geil, ja.
Ja. Ja. Und es gibt ja auch diese Offroad. Ich glaube, da gibt es ja auch so Offroad-Touren, die man dann fahren muss, etappenweise und so weiter.
Ja.
Das ist schon spannend, wo die, auch teilweise Touren in Hochgebirgen, wo sie sich dann irgendwie so durchackern müssen.
Also ich kann da tatsächlich nur von Erzählungen mitreden, aber alle, die davon erzählen, die erzählen mir davon mit glänzenden Augen. Ich denke, das wird auch was sein, was ich vielleicht nach meiner aktiven Karriere noch mir annehmen werde, mehr, was einfach extrem, extrem noch ein anderes Fahren ist. Man kann es vielleicht vergleichen, so fährt man ein Auto mit zunehmendem Fenster, nächster Step ist, man macht das Fenster auf, dann ist Cabrio-Fahren nochmal was ganz anderes und wenn man dann noch den Schritt weitergeht, kommt man halt zum Motorradfahren und vermittelt einen ganz andere Gefühle, ganz andere Gerüche.
Voll.
Man nimmt das anders wahr, alles.
Gabriel, ich würde gleich noch mal gerne ein kurzes Fazit machen. Zum Abschluss habe ich eine witzige Frage, weil ich mir vorstellen kann, dass es bei jedem Profisportler so ist. Hast du irgendwie ein Ritual, das du machst, bevor du irgendwie aufs Moped auf die Rennstrecke gehst?
Leider viel zu viele Rituale. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es beginnt schon in der Rennwoche. Wir sprechen Rennwoche ab Montag, wenn Sonntag das Rennen ist. Dann geht schon los, dass ich meine Fingernägel richtig gezwickt haben muss am richtigen Tag. Komplett crazy.
Okay.
Dass die genau die richtige Länge haben am Renntag. Dass ich die richtigen Unterhosen dabei habe, dass ich die richtige Unterhose für den richtigen Tag habe. So weit geht es schon, dass ich würde auch ein gewisses Ritual setzen, wann esse ich was. Dann, wenn ich rein spezifisch das Rennen anschaue, beginne ich auch mit einem gewissen Warm-up. Ein Warm-up, das mich natürlich auch in den Flow bringt, muss man sagen. Das ist natürlich auch so eine Möglichkeit, einen Flow-Zustand herbeizuführen.
Okay.
Das ist natürlich was man über Jahre trainiert. Ich weiß genau, wenn ich das Warm-up mache, dann weiß der Körper sofort, jetzt gleich ist Race-Time und dann bin ich im Fokus.
Ah, also ja. Mit Flow meinst du dann, du bist vom Gedanken her
Tunnel.
Im Tunnel.
Tunnelblick. Da kann an mir rum passieren, was will, ich nehme das nicht mehr wahr. Sobald ich das Warm-up mache, sobald ich meine Klamotten anhabe, dann langsam alles anziehe, dann habe ich bestimmte Lieder, eine bestimmte Playlist, die ich nur benutze fürs Rennwochenende. Die nehme ich für nichts anderes, weil ich auch gar nicht will, dass diese Playlist mit anderen Emotionen zusammen herbeigeführt
okay.
wird.
Okay.
Ja. War tatsächlich auch in einem Buch, um kurz auszuschwenken und einen Exkurs zu machen, in einem Buch von einem Schachspieler, der extrem gut war in Schach und ich glaube schon vor 18 Weltmeister war und dann irgendwann mit Material Arts angefangen hat. Der hat ein Buch geschrieben, The Art of Learning, bin ich gerade dabei zu lesen. Und der hat auch einen dann beigebracht, wie er besser in den Flow-Zustand kommt. Der sagte mir, er kommt so schwierig in den Flow und hat ihn gefragt, wie kommst du denn am besten in den Flow? Sagt er, ja, wenn ich mit meinem Kind Fußballspiel. Und da hat er mit ihm so ein Ritual gemacht, das macht er immer vorm Fußballspiel mit seinem Sohn, wenn er am meisten in dem Flow-Zustand ist. Und das gleiche Ritual benutzt er dann jetzt immer, bevor er wichtige Meetings in der Arbeit hat. Und dann ist mir erst gekommen, das Ganze mache ich schon seit Jahren. Habe ich erst vor 2 Wochen gelesen. Und so beginnt es, dass ich da meinen Flow-Zustand herbeiführe. Dann gehe ich in die Box rein, vor die wichtigen Session höre ich auch in der Box nochmal Musik, weil ich dann nichts mehr hören will. Ich will dann im Flow bleiben, es gibt immer 2 Arten von Fahrern, die einen, die reden extrem viel noch und ich bin der, ich will nicht mehr reden. Sobald mich einer noch anspricht, das darf dann auch nur noch Mechaniker oder Crewchief sein, also der Head vom Team.
Das wissen die auch alle.
Die merken das, dass ich es nicht will, ja, und ich sage das auch. Und auch in der Startaufstellung mache ich das ungern und wenn ich Interviews in der Startaufstellung geben muss, dann ist es auch Sachen, die ich auch nachts erzählen könnte, wenn mich jemand um 3 aufweckt. Dann kommt da nichts mehr raus, wo ich groß dabei denke.
Okay.
Und dann zu Ritualen noch natürlich von, wie ziehe ich meinen Schuh an, welchen Schuh zuerst, welchen Handschuh zuerst, wie mache ich mein Visier zu, was mache ich, wenn ich in die Startaufstellung hinkomme und mir die Handschuhe zurecht mache. Also da fange ich an mit, ich ziehe mir den linken Knieschleifer hoch, dann den rechten, dann mache ich den rechten Handschuh, einen linken Handschuh, dann drücke ich die Handschuhe an den Lenker nochmal fest, dann mache ich das Visier mit zwei Händen zu, was für mich auch nochmal extrem ist. In der Startaufstellung nehme ich nochmal ein Gel, wie es die Radsportler haben, um nochmal kurzkettige Kohlenhydrate zu haben. Und dann habe ich schon extrem viele Rituale hinter mir.
Aber es hilft einem auch so ein bisschen Routine reinzubringen.
Ja.
Weil
Sicherheit.
Ja, richtig.
Egal was passiert, wenn ich das mache, dann funktioniert es. Sind wir auch bei dem Thema, okay, egal was passiert, in Qualifying kann ich es. Und so, ja. Egal was passiert, diese Rituale helfen mir dabei, in Flow komme ich.
Ja, und vor allem aber auch, überleg mal, du würdest es nicht jedes Mal in der gleichen Reihenfolge machen und die gleiche Abfolge, also gleiche Reihenfolge und Abfolge ist das gleiche, aber immer das gleiche machen und so machen, dass du weißt, mein Visier ist jetzt sicher zu, meine Handschuhe sitzen, die Schuhe sind sauber geschnürt. Und so weiter, dann brauchst du dann immer drüber nachdenken. Du sitzt dann nicht auf dem Bike und denkst dir, habe ich jetzt alles richtig gemacht? Weil du weißt, wenn du diese Routine machst, darüber brauche ich schon nicht mehr nachdenken, sondern kann den Fokus auf was ganz anderes legen, auf deinen Flow-Zustand oder
das ist richtig,
bringt ja. dich dann einfach mehr in diesen Flow-Zustand.
Gerade dadurch, dass im Rennsport so viele, oder ich sage mal, der Erfolg von so vielen kleinen Aspekten abhängig ist, dass zum Beispiel ein loser Knieschleifer, der kann mir das ganze Rennen kosten. Ein Visier, das nicht richtig geschlossen ist, ein Handschuh, irgendwas. Man vergisst so schnell Sachen. Wir müssen ja so viele Sachen anziehen. Unterziehklamotten, Airbag, Lederkombi, Stiefel, Handschuh, Brustprotektor, Helm. Dann habe ich immer noch ein Haarband, dann habe ich extra angefertigt die Auropacks, dass ich quasi die Motordrehzahl besser höre und nicht so viel Nebengeräusche. Und eine Seite davon zu vergessen, wäre schon echt tödlich. Deswegen ist es super, diese ganzen Rituale zu haben und dann im Rennen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es funktionieren würde, wenn ich irgendwas vergesse. Klar, man könnte dann das ausschalten und fahren, aber es ist auch eine gewisse Sicherheit, ja.
Ja. Was würdest du denn jetzt jemandem raten, der das hört und sagt, ich bin auch so heiß aufs Motorradfahren, der vielleicht dann auch so in deinem Alter mal war. Gut, ich bezweifle, dass jemand mit 12 einen Podcast anhört. Vielleicht die irgendwelche Eltern, die Kids haben, die da Bock drauf haben. Was würdest du denen raten? Wie steigt man ein in die Geschichte heutzutage?
Also vor 2-3 Jahren hätte ich noch gesagt, fahrt mal ein Rennstreckentraining. Jetzt würde ich sagen, nehmt die günstigere Variante, kauft euch ein Pitbike. Das ist quasi wie eine Supermoto, also eine Motocross mit Straßenbereifung, nur in klein, die man auf Kartbahn fahren kann, weil Kartbahnen deutlich günstiger sind. Da kann man ein Tagesticket ab 25 Euro ziehen. Die Bikes haben keinen hohen Reifenverbrauch, die haben keinen hohen Benzinverbrauch. Die Strecken sind in der näheren Umgebung. Und dort kann man dann schon mal sehen, ob man ein gutes Gefühl hat und kann da anfangen, weil selbst ich fahre noch Pitbike-Trainings, weil es einfach günstiger und schneller ist.
Ach krass, oder?
Ja, ich fahre immer noch Pitbike. War
das auch das, was du letztens auf Instagram gepostet hattest, wo die Kleinen dann auf der Bahn gefahren sind und du warst dann, glaube ich, der Trainingsleiter? Schon ein paar Tage her.
Müsste ich jetzt mal überlegen. Das, was ich in der Story hatte, da bin ich selbst gefahren.
Ach, da bist du selber gefahren?
Ja.
Ach, crazy. Ja. Da hat es nur so klein ausgeschaut.
Ja, genau. Nee, das sind auch kleine Mopeds, die auch kleine Jungs fahren können. Aber die sind so gebaut, deswegen so Supermodus, dass auch so ausgewachsene Mensch wie ich drauf kommen. Mit meinen stabilen 1,76. Das würde ich empfehlen. Das ist ein Training, das auch Spanien kommt, das ich 2017 aus Spanien mitgenommen habe, wo ich heilfroh drum bin, dass der Trend auf Deutschland übergeschwappt ist, weil es einfach günstig ist zum Anfangen, günstig ist zum Fahren. Dort anfangen, mal so ein Bike kaufen, kriegt man gebraucht für 1.500-2.000 Euro. Also ist dann kein Verhältnis zu einem Racebike, die 20.000 Euro aufwärts kosten. Und dann so ein Trackday, der viel günstiger ist. Und dadurch, dass es auch so Jungs wie ich machen und andere Schnelle, sieht man ja sofort, ob man Talent hat. Heißt jetzt nicht, die müssen uns hinterherkommen, aber die sehen ja dann Verhältnis zu anderen, können mit denen sprechen, kann sie in der Community austauschen, wie lange man denn schon fährt und sieht dann, ob man Talent hat. Und wenn man dann weiterkommen will, wir gehen ja immer davon aus, dass die Person vielleicht schon ein bisschen älter ist und keine 8, 9, 10 mehr ist und im Minibike Cup anfängt, dann kann man sagen, man geht auf einen Trackday, also gibt es Rennveranstalter, wie jetzt der renommierteste ist, unter anderem Hafenmega-Renntrainings, dass man da hingeht, sich einbucht und dann mal schaut, wie man sich auf der großen Strecke schlägt. Und dann natürlich, wichtig ist auch immer Zeit lassen, weil die Basis ist das Wichtigste überhaupt.
Ja.
Also eine gute Basis bauen, viele Dinge lernen, sich auch mal helfen lassen. Deswegen auch nicht davor scheuen, schnellere Fahrer mal anzusprechen, zu fragen, wie sie es machen. Man muss nicht jeden Fehler nochmal begehen, den man vermeiden kann. Oder auch auf einer Rennstrecke mal einen Instruktor buchen. Wie gesagt, da bin ich auch teilweise als Instruktor unterwegs. Also kann man auch mich mal buchen und um Rat fragen. Und dann können wir das natürlich auch abwägen, wo hat denn oder wie viel Talent hat denn die Person und wie viel Potenzial sehen denn wir da drin noch.
Ja.
Und dann gibt es genügend Hobby-Rennklassen auch noch bei den Rennveranstaltern, wie bei Hafenwege oder Bike Promotion, die es alle gibt, die dann Hobby-Rennen veranstalten, wo man mitfahren kann. Da wünsche ich mir immer etwas weniger Ehrgeiz, weil dann viele über ihren Niveau leider fahren und viele Unfälle auch passieren. Aber klar, da kann man sich auch mal austesten.
Ja, okay, cool. Das heißt, ich höre auch so ein bisschen raus, Netzwerken ist nach wie vor einfach auch wichtig, sowohl für dich als auch natürlich ganz am Anfang. Habt ihr so eine Community auch an Fahrern, wo ihr euch dann austauscht oder ist da wirklich jeder bei sich?
Also die Community so gibt's nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich wie einen Fußballclub habe, die alle zueinander halten, sondern es ist so, ich habe Kumpels und Freunde auf der Rennstrecke, mit denen ich besser kann und mit denen ich einfach weniger Kontakt habe. Es gibt nicht diese. Klar, man hat auch irgendwo Feinde, aber wir alle wissen, wir alle respektieren uns auch gegeneinander. Deswegen gibt es auch nicht irgendwie jemanden, den ich absolut gar nicht mag, sondern man hat einfach Leute, mit denen man eher über Sachen spricht und mit denen man nicht spricht. Aber gerade auf den Rennen der deutschen Meisterschaft oder der Weltmeisterschaft, dann hat man keine Community außerhalb des Teams. Deswegen ist der Teamkollege schon wichtig. Also es ist schon wichtig, welchen Teamkollege ein Team aussucht, dass man mit dem gut kann, dass die beiden sich auch die Daten teilen können, zu sagen, hey, ich fahre gerade die Übersetzung, du fährst die, ich fahre die Fahrwerkseinstellung, die, was ist denn besser? Und dann kommt man schneller zu einem Ergebnis. Also das ist eher teamintern ganz wichtig, eine coole Community, ein gutes Team zu sein. Und dann, klar, ist es auf so Rennstrecken-Events, wenn es mal um nichts geht, das ist dann schon eine geile Community. Also so wie gesagt, bei so Rennstreckenveranstaltungen, wenn man sich da trifft, da gehen die Fahrer oft zusammen, gehen zusammen Abendessen, grillen zusammen, da gehen wir dann auch hin, man macht Sachen zusammen, das ist dann schon cool. Aber am Wettkampf selbst ist es eher...
Ist jeder bei sich.
Ja, voll.
Okay,
voll.
Sehr gut. Alles klar, dann... Kurze Zusammenfassung, weil wir über so unfassbar viele Themen gerade gesprochen haben. Also ich nehme für mich mit, der Profisport im Motorsport vor allem ist nicht einfach nur ein bisschen Motorradfahren, sondern da steckt ganz, ganz viel dahinter. Von eigener PR-Arbeit bis zu Sponsorenauswahl. Du hast sogar eine Veranstaltung, eine Weihnachtsfeier für deine Sponsoren veranstaltet. Auch da wieder Netzwerken, ja. Der Gedanke, also Chapeau, Hut ab, was da auch an Zeit und Aufwand reinfließt. Allein das könnte ja schon ein eigener Job sein, sage ich mal. Dann musst du dein Team irgendwie noch gemanagt bekommen, technisch auf dem aktuellen Stand bleiben, schauen, dass du, wenn du irgendwo hinfährst, für mich gehört auch mit dazu, du brauchst dir eine Unterkunft, du musst deine Trainings durchplanen, du musst wissen, welchen Gummi fahre ich wie. Also das, was ich vorhin einfach schon alles wiederholt habe. Dann machst du nebenher noch den Instruktor, um da dem Nachwuchs noch so ein bisschen zu unterstützen. Auch da Chapeau, ich glaube, dass dir das zum einen was bringt, aber vor allem auch, finde ich, merkt man dadurch, dass du einfach Leidenschaft insgesamt für das Thema hast und nicht so, also ich würde nicht sagen, dass wenn man das nicht macht, dass man egoistisch ist, aber du gibst schon was zurück, das will ich damit sagen. Und das finde ich eigentlich eine coole Eigenschaft, die du da mitbringst. Und natürlich der Klassiker, Routinen, diese krasse Motivation, die man da mitbringen muss, um da erfolgreich zu sein. Also alles in allem mal super spannend, einfach so ein bisschen hinter die Kulissen und auch so ein bisschen in deinen Kopf reinzublicken, was da einfach alles dazugehört, um da auch erfolgreich zu sein damit.
Super umfangreich, deswegen immer für mich schwierig, weil man kann nicht alles gleichmäßig bespielen und man kann nicht alles machen, weil im Endeffekt hat mein Tag auch nur 24 Stunden und als Sportler versuche ich immer zwischen 8 und 9 Stunden Schlaf zu kriegen, auch wenn 9 plus mal nach harten Trainings auch besser wären. Aber ich kann nicht alles machen, aber ich muss auch immer abwägen, was hat denn Prioritäten und dann muss halt mal das Training drunter leiden oder andere Sachen drunter leiden, unter anderem oft leider soziale Kontakte. Also das darf man natürlich auch immer nie zu wenig werden lassen, weil es auch was ist, was für Menschen ganz wichtig ist. Aber wir müssen viel machen, es ist extrem umfangreich, wie du gesagt hast. Es ist ja nicht nur so, dass ich immer an die Rennstrecke hinkomme, ist alles fertig. Ich muss die Trainings buchen, ich brauche die Unterkunft, ich muss immer checken, passt am Bike auch alles. Und muss dann nebenbei alles noch dokumentieren für Facebook, Instagram und Co., schreibe danach noch einen Sponsorbericht, bespiele die Presse, dass die Sponsoren natürlich auch wieder glücklich sind, dass die gut rauskommen. Und dazu natürlich noch so Kleinigkeiten, in Anführungszeichen Kleinigkeiten. Ich mache ein Abschlussfest für die Sponsoren, wo ich eine Präsentation halte, wo ich wieder eine Präsentation mache, wo die ein Abschiedsgeschenk kriegen, wo ich denen erkläre, Saison, wieso, weshalb, warum, was lief denn überhaupt, was für Insights gab. Betreue die Sponsoren am Rennwochenende, heißt, vorm Rennwochenende geht es für mich auch schon los, die ganzen Sachen zu organisieren, wer kommt wie, wo, wann. Ich brauche die Tickets, die brauchen was zum Parken, die müssen mitessen, da muss ich ein Team Bescheid geben. Da natürlich auch ganz wichtig, ein gutes Team zu haben, die das alles mitmachen. Also ein absolut umfangreicher Job und um jede Arbeit, die mir dann oft abgenommen wird, bin ich halt froh. Aber ich muss auch immer abwägen, was ist denn wichtig, was es schwierig macht, weil ich am liebsten nur trainieren und Sportler sein wollen würde, wenn es geht, aber geht leider nicht.
Ja, Priorisierung ist da das Stichwort.
Ja,
auch wieder richtig. was gut fürs Privatleben ist.
Extrem, ja. Klar, ich meine, jeder kennt es. Die meisten haben den 8-Stunden-Job und versuchen auch noch viel reinzupacken und dann muss man halt schauen, was ist mir denn wichtig. Und das ist auch was ich ganz, ganz extrem von meinem Papa gelernt habe, auf den ich ganz, ganz hoch aufschaue, weil der auch einen sehr stressigen Job hat und der hat mir beigebracht, du kannst nie alles schaffen. Ich bin durch den Rennsport ein Perfektionist. Ich will alles perfekt machen, aber man kann nie alles machen und man kann auch nie alles perfekt machen. Manchmal muss man einfach nur sagen, ich komme so und so weit, Und damit bin ich dann auch zufrieden und priorisiere die Sachen, was ist denn wichtig, was will ich denn heute schaffen.
Ja.
Und das auch realistisch angehen, auch mit Puffer. Weil wenn man es sich zu stressig macht, dann geht man unglücklich ins Bett und gerät dann in den Teufelskreis, wo man dann im schlimmsten Fall einen Burnout kriegt, weil man die Sachen nie schafft. Auch das sind natürlich Schwierigkeiten, mentaler Druck, mit dem man zurechtkommen muss. Also auch ein bisschen Puffer mal einbauen und priorisieren, ja.
Ja, sehr schön.
Ja.
War, glaube ich, ein geiler Abschluss jetzt.
Dankeschön, ja.
Gabriel, ganz zum Abschluss noch, wo findet man dich, wenn man dir folgen möchte oder wenn man sagt, ich will mehr über Gabriel Noderer erfahren?
Ich habe eine coole Internetseite, gabriel-noderer-racing.de. Mhm. Ich bin am aktivsten auf Instagram. Facebook lasse ich so mitlaufen, mache ich auch gerne, beziehungsweise verlinke ich das einfach. Da bin ich am besten zu treffen. Auch meine ganzen Kontaktdaten sind auf Instagram oder eben meine Internetseite. Ich mache auch noch ein bisschen YouTube, TikTok nebenbei, aber das so ein bisschen eigentlich nur, sage ich nämlich da die Videos, die ich sowieso schon habe für Instagram, lade die da hoch. Also Instagram, Internetseite, E-Mail-Adresse, steht da alles drin.
Perfekt, wir hauen alles in die Shownotes rein.
Perfekt.
Dann können die Leute sich da, können die Leute dir dann da gerne folgen. Ansonsten, Gabriel, vielen, vielen Dank für deine Insights, für die Zeit, die du genommen hast.
Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß bereitet.
Mir auch. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, gell? Ciao, ciao.
Ciao.